Vielleicht zu Beginn ein Gedicht?
Was war das?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Pass auf, Andi.
Nein, ich war gerade völlig überrascht, weil ich noch nicht aufgenommen hatte, aber ich meine, Gott, das nehme ich halt auf. So, wenn du ein Gedicht vortragen möchtest, dann nehme ich halt auf.
Ja, bitte.
So, diesen ersten Satz, den hast jetzt halt nur du auf deiner Tonspur. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht so wichtig. Und meine Reaktion mit, die hast auch vielleicht nur du. Ist ja egal. Mein Gott.
Aber es ist eine schöne Reaktion gewesen. Pass auf, Andi.
Ja.
Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht, macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht. Schmeißt euch in Frack und Fummel.
Und Vorhang auf.
Hallo. Jetzt wollen wir aber starten.
Was?
Wie lange sollen wir noch warten? Das war immer ein Traum, von dem mir wieder mal hier zu sein. Ein Traum, das war ein Albtraum. Gleich geht er los. Jetzt kommt die fabelhafte, die wunderbare, die einzigartige, die blödelhafteste, ja, jetzt kommt die Super Muppet Show. So, hi.
Hallo. Na?
Na? Wie viel Bock hast du auf unsere Folgenbesprechung heute?
Ja, also ich habe schon Bock drauf.
Ja, ich auch.
Aber ich bin gespannt, ob wir uns stark unterscheiden in der Perzeptionshaltung gegenüber dieser Folge. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe selten so viel Spannung gehabt, weil die gesamte Staffel war ja quasi mit dieser Folge hier beworben worden.
Und ja, stimmt.
Ich bin total gespannt, wie wir sie im Endeffekt finden.
Es ist vielleicht schon die Highlight-Folge, ja? Wer weiß.
Eventuell,
ja. Vielleicht ist das schon die Highlight-Folge. Dieser Staffel,
ja.
Die verrückte Highlight-Folge.
Ja.
Und ich würde sagen, dann gucken wir doch mal, ob dem so ist und starten hinein in dieses kleine
Puppenspiel.
Oh, in dieses kleine Puppenspiel. Hört, hört.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur fünften Folge der vierten Staffel Star Trek Strange New Worlds. Ihr hört auf den Namen Level 5 Transporter Accident auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Und ich möchte dir feierlich verkünden, dass wir mit der fünften Folge nun wieder in der richtigen Reihenfolge der Air Order, so wie es ja so hübsch heißt in diesen Screenern, die wir bis hierhin gucken. Wir sind jetzt bei Folge 5 und bei Air Order 5. Das war ja vorher so ein bisschen durcheinander. Also jetzt ist alles wieder ordentlich.
Ja, sie haben die ganze Staffel rund um diese Folge gebaut. Das kann man nicht anders sagen.
Das kann man nicht anders sagen, genau. Ja. Also du hast ja gerade schon gesagt, das war ja auch vielleicht so das Bemerkenswerteste, was wir dann in dem großen Trailer gesehen haben vorab. Dass man diese Stoff, diese Muppet-Figuren gesehen hat, und da haben wir uns ja schon alle gefragt, so, was wird das, wo geht das hin, wird das eine ganze Folge, ist das nur ein kleiner Fiebertraum, jetzt wissen wir es, wo es hingeht.
Ja, genau, wir wissen, wo es hingeht, und war es vielleicht nur ein Fiebertraum? Wer weiß das schon so genau, wir werden wohl nachher nochmal ein bisschen drüber reden, glaube ich. So.
Absolut,
ja.
Ja, aber
ich meine, ich find's gut, ne? Level 5 Transporter Accident heißt ja erstmal genau das, was passiert, ne? Transporterunfall Stufe 5. So
sieht's aus.
Was hättest du jetzt beim Titel erwartet, was ein Transporterunfall Stufe 5 ist?
Was anderes?
Ist das Riker durch 2 gleich Fragezeichen?
So
ist das, ist
so
das eventuell Tuvix? Wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, was es so alles für Transporterunfälle gab.
Ja.
Und für mich ist ja vor allen Dingen die Frage, was ist denn Stufe 6?
Ja, also wird ja angesprochen, dass es eine Stufe 6 gibt, ne? Also
ja.
Das wird ja dann vermutlich noch schlimmer sein, aber was kann noch schlimmer werden? Also frage ich mich.
Playmobil.
Auch, ne? Lego. Lego wäre natürlich auch ganz, ganz geil, ne? Da kannst du halt irgendwie richtig, richtig bauen und so.
Das wäre so witzig, wenn sie eine Lego-Folge machen würden und dann würde die Enterprise durchfliegen und alle würden sagen, to boldy go.
Moment, das ist geil. Das wäre richtig gut. Ja, aber eigentlich wäre das die konsequente Fortsetzung. Ne? Ich meine, wir wissen ja noch nicht, was in Staffel 5 passiert, ne? Aber wenn wir jetzt hier, also wir hatten ja schon quasi Comic, also umgekehrt, ne? Jetzt haben wir hier Puppen, also Lego würde ja noch gut gehen. Ne?
Ja, ja.
Ne? Und dann diesen ganzen Lego-Games, da kann man doch auch mal hier so eine Lego-Folge machen.
Ja. Ich finde aber auch schön, dass dieser Bindestrich im Titel, der macht ja quasi eine Verwaltungsakte draus. Ne? Dieses Level 5. Level 5 ist irgendwie, das klingt irgendwie wie Sternflottenrichtlinie 12b.
Ja.
Also ich finde, das ist irgendwie nicht gut. Wie könnte man das nennen?
Ja, absolut.
Also, ne. Filzbildung. Mittlerer Schwere.
So nämlich. Ja, Verfilzung, ja.
Ja.
Akute Verfilzung, ja.
Ja.
Ah ja, ich hab wohl noch schon im Ohr, dass du in der letzten Folge gesagt hast, es wird jetzt mal Zeit für eine ernsthafte Folge, dass wir jetzt nochmal hier so ein bisschen auf Kurs kommen, dass wir nochmal ein bisschen Action und ernsthafte Dinge erleben. Da können wir schon mal festhalten, also klar, es gibt Action. Ja, so richtig ernsthaft wird das jetzt nicht innen, oder ist das nicht geworden in diesen 55 Minuten Folge, die wir gesehen haben?
Ja, aber bevor wir jetzt in die Folge reingehen, sagen wir mal kurz, wer die Autoren dieser Folge sind. Das sind nämlich Henry Alonso Myers und Dana Horgan.
Ja.
Oder Dana Horgan. Ich weiß nicht genau, ob das H gesprochen wird. Ich glaube eher, dass es nicht gesprochen wird, aber ich weiß nicht genau. Henry Alonso Myers, Co-Showrunner von Strange New Worlds mit Akiva Goldsman zusammen. Und damit,
Chefsache hier.
Chefsache, genau. Und er ist auch derjenige, der die Entscheidung überwacht, wie viele Gimmick-Folgen eine Staffel tragen kann.
Ist das so?
Gehe ich davon aus, oder? Ja. Also als Showrunner ist er schon derjenige, der zuständig ist.
Ja, irgendwie schon. Da hast du schon völlig recht, ja.
Genau. Und Dana Horgan, über die haben wir letzte Woche schon einiges erzählt, die sammelt weiterhin schön fleißig Folgen. Das ist, glaube ich, die müsste Hauptautorin mittlerweile von Strange New Worlds sein, zumindest was die Folgenanzahl angeht. Und hat auch wirklich schon einige gute da an dieser Stelle geschrieben.
Absolut.
Ja. Mhm. Regie Jordan Canning, kanadische Regisseurin, schon relativ lang im Geschäft und macht immer die Comedy-Episoden bei Strange New Worlds. Die hat Charades gemacht, die hat Wedding Bell Blues gemacht, die hat Four and a Half Vulcans gemacht.
Okay.
Sie hat aber auch schon, und das ist für diese Folge nicht völlig irrelevant, Episoden von Fraggle Rock, Back to the Rock gemacht.
Okay. I see. Also, ja.
Es gibt wohl ein gewisses Vorwissen für das, was sie hier an dieser Stelle erwartet. So.
Fraggle Rock, Back to the, nein, was? Fraggle Frog?
Fraggle Rock, Back to the Rock. Ja.
Zweimal Rock, ja?
Ja.
Also, ja, to be safe, reimt sich auf jeden Fall.
Ja. Sie wohnen ja da an dem Rock, ne? So,
ja.
Die Fraggles.
Ja, haben wir da irgendwann mal drüber gesprochen? Sind die Fraggles eigentlich verwandt mit den Muppets?
Die Fraggles kommen auf, nee, ich weiß nicht, ob die verwandt sind, aber die kommen auf jeden Fall auch aus dem Jim Henson-Kosmos.
Das stimmt, aber die tauchen nie irgendwo zusammen auf, oder? Also, es ist.
Ich glaube nicht, ne.
Das sind schon getrennte Welten irgendwie.
Ja.
Ja.
Naja, gut.
Naja, gut.
So. Wir beginnen auch diese Episode, wie alle Episoden, mit einem Previously On. Und die Rückschau sammelt dann erstmal mehrere Aussagen über Spocks Zustand. Ne?
Ja. Also,
er glaubt, alles allein bewältigen zu können. Und gleichzeitig wird ihm gesagt, dass niemand schwierige Dinge allein tragen müsse. Dann hören wir noch Aussagen über Neid auf Menschen. Das ist allerdings eher Scottys Ding. Über die Griffin, über Angst, über Spocks Rückkehr zur Logik. Also wir haben auf jeden Fall die beiden inneren Konflikte der Folge, die haben wir schon mal angeteasert. Ne? Scotty leidet darunter, dass ein anderer Engineer besser war als er, und Spock leidet darunter, dass alle etwas von ihm erwarten.
Ja, ja.
Und die Rückschau endet dann auch mit Spocks Erkenntnis aus dem Griffin-Erlebnis, die Illusion sei aus seinen eigenen Erinnerungen und Überzeugungen entstanden.
Ja, also T'Pring als Illusion, die er da gesehen
genau.
hat. Ne?
Genau. Und genau das passiert gleich natürlich nochmal so. Aber also im Prinzip verrät uns die Folge hier im Previously On schon die Auflösung.
Mhm.
Wir wussten nur an dieser Stelle noch nicht, dass wir den Hinweis wirklich ernst nehmen sollten.
Richtig, genau.
Dabei ist es doch eigentlich jetzt was aus Nordamerika. Da denkt man immer, okay, wenn da irgendwas gesagt wird, dann stimmt das auch.
Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich meine, ich hab ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig an die, ne, weil du auch eben über die Puppen gesprochen hast, ich habe gar nicht mehr so richtig an die Muppets-Folge gedacht. Und ich habe mir unter Transporterunfall tatsächlich was ganz anderes vorgestellt. Also ich habe gar nicht so eine unbedingte Charakterfolge erwartet, weil ich habe tatsächlich gedacht, das passiert jetzt irgendwie, ne, irgendwie weiß ich nicht, so eine Two-Wix-Geschichte oder was weiß der Geier was.
Mhm.
Und deswegen,
ja, so ein Ethik-Ding, habe ich auch gedacht.
Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich da jetzt gar nicht so dem allem gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, sondern habe nur mitgenommen das Imposter-Syndrom von Scotty und das Gestresstsein von Spock. Aber das hätte ja auch in alle Richtungen gehen können jetzt, ne?
Ja, genau. So, jetzt müssen wir aber mal, wir sagen die ganze Zeit Muppets, sollten aber wahrscheinlich eher Puppets sagen.
Ja.
Ne? Offiziell spricht Paramount vom Puppetverse, so.
Ja.
Also die Puppen wurden von Jim Henson's Creature Shop gebaut, sind aber tatsächlich keine Figuren aus dem Muppet-Franchise. Mhm. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Die sehen zwar eindeutig danach aus, aber genau, also, ne?
Ja.
Die Enterprise sieht auch wie eine fliegende Untertasse mit zwei Röhren aus, aber wir nennen sie trotzdem die fliegende Untertasse mit zwei Röhren. So, ne?
Ja, ja.
Also es sind
wir
Puppen.
Wir trennen Franchises, das ist völlig genau. Okay, ja.
Die Produktion, da hat Henry Lonzo Myers noch mal ein bisschen drüber gesprochen, bevor wir jetzt wirklich in die Folge einsteigen. Die Vorbereitung hat mehr als 6 Monate gedauert,
krass,
weil es dann neben den normalen Produktionsbesprechungen auch immer Puppen-Meetings gab.
So. Na klar.
Und Henry Lonzo Myers hat sich auch Rat bei Jeffrey Bell geholt. Der hat nämlich an Smile Time gearbeitet. Kennst du Smile Time?
Nie gehört.
Das ist eine Folge von Angel.
Angel, 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 Angel.
Das ist das Buffyverse.
Ach so, alles klar. Ja, jetzt, doch. Jetzt, ich erinnere mich dunkel, was Angel ist, ja.
Und in dieser Folge Smile Time verwandelt sich Angel in eine Puppe.
Okay.
So. Deswegen hat Henry Alonso Myers mal mit Jeffrey Bell gesprochen, der diese Folge zu verantworten hatte. Und das ist ja natürlich ein wichtiger Vergleich, weil in Smile Time passiert die Verwandlung wirklich.
Ja.
Angel muss dann als Puppe kämpfen, muss auch mit den Folgen leben. Strange New World schaut sich die Folge an und sagt, das können wir auch.
Los geht's,
aber
ja.
Ohne die lästigen Teile, dass man mit den Folgen leben muss. Aber dazu später mehr.
Ja,
so.
Genau.
Wenn du möchtest, steigen wir ein.
Ja, unbedingt. Worauf sollen wir warten? Lass die Show beginnen.
Ja, dann gehen wir zu Scotty, denn Scotty will Geschichte schreiben. Also erstmal Spock sein Logbuch. Ne? Die Enterprise war auf dem Weg nach Vulkan, weil er sich dort wieder intensiver mit Logik beschäftigen wollte. Das haben wir ja aus der Griffin-Folge mitgenommen.
Ja.
Ne? Also er muss jetzt wieder so ein bisschen mehr zur Logik zurückkehren, nachdem er eigentlich ja mehr zum Menschlichen kehren wollte. So.
Mhm, ja.
Aber wegen Orion-Piraterie muss das Schiff langsamer fliegen und den Verkehr im Rizonian, ich habe Rizonian Space verstanden, ne? Also im Rizonian Space sichern.
Mhm.
Ist so ein bisschen Space Police an dieser Stelle.
Ja.
Scotty nutzt die Verzögerung für so ein neues Projekt. Er will nämlich die Reichweite des Transporters erhöhen. So. In seiner Simulation schafft der 27.000 Kilometer. Das wäre schon Rekord, das wären 2000 Kilometer mehr als der bisherige Rekord, aber Scotty will unbedingt 30.000 schaffen.
Mhm. Schon eine Strecke.
Ja, ich kann das nie so richtig einschätzen, also weil irgendwie, wenn du von dem einen Schiff zum anderen sehen kannst, sind das ja trotzdem dann irgendwie schon 10.000 Kilometer oder sowas. Und ich denke immer so, hä? Also ich finde im Weltraum Entfernungen einzuschätzen, da bin ich ganz, ganz schlecht drin.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, was sind 30.000 Kilometer, ne? Also ich meine, du könntest auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten, auf jeden Fall von der Erde sehr locker zur unserer Raumstation, zur ISS beamen, ja.
Mhm,
das würde auf jeden Fall gut gehen. Wie weit ist der Mond noch weg?
Das sind 400.000,
ne? Genau. Mhm,
ja.
Das würde also nicht funktionieren. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwer greifbar, ne?
Ja.
Also es ist, ne, wir wissen ja, dass Beamen nicht so weit geht, offensichtlich, ne? Aber 30.000 Kilometer ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage.
Ja. Ich kann dir gleich nochmal ein bisschen was über das Beamen erzählen. Aber das perfekte Ziel für Scotty liegt 29.647 Kilometer entfernt. Das ist nämlich die USS Whitmer. Und genauer gesagt das Quartier von Declan Mulder.
Mhm.
Dieser hält nämlich den bisherigen Transporterrekord und war außerdem Jahrgangsbester in Scotty's Academy-Klasse. Allerdings hat er ihn nur um ein 1/16 eines Punktes geschlagen.
So. Okay, und das sitzt tief offensichtlich da.
Ja, offensichtlich
was, ja.
Lebenslange psychologische Mietwohnung in Scotty's Kopf.
So, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja,
ja,
da scheint noch ein bisschen was aufzuarbeiten zu sein.
Ja.
Und dazu dient jetzt hier auch eben diese Übung. Und da muss man sich ja schon fragen, bei 30.000 Kilometern, das hast du eben gerade gesagt, ne, da ist das, ne, wenn das, müsste eigentlich Schiff neben Schiff liegen. Also ist dieses Schiff ist nicht in der Nähe, also wir sehen es nicht, ne?
Nee, wir sehen es erstmal nicht, genau. Ja. Was hältst du vom Satz, I want to make Declan question his intelligence and self-worth?
Ja, es ist schon so ein bisschen gemein, ne? Also, ich meine, klar, ne, es gibt diese Leute, die dann vielleicht auch nicht mal so wahnsinnig sympathisch sind, die dann durch irgendeine Art erfolgreich sind. Aber ich finde so dieses an der Spitze aufeinander hacken ist nicht mein Game, vielleicht auch, weil ich nie an der Spitze war. Ja, ich finde das immer so ein bisschen sad, wenn ich irgendwie denke, ey, feiert doch, wie geil ihr seid, und feiert halt irgendwie gemeinsam so.
Ja, aber es ist schon, also ich, keine Ahnung, ich habe natürlich auch ein fragiles Ego, aber bei mir, also ich kann das sehr, sehr gut verstehen irgendwie. Ich hatte an der Uni so ein paar Leute, ne? Also ich war ja sehr, sehr viel an der Uni, ne, hab da auch gearbeitet und sowas, ne, und hab dann auch sehr, sehr viel studiert. Und ich hatte so ein paar Leute, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun hatte, die dann aber so den akademischen Weg eingeschlagen haben, weil die alle so einen Ticken besser waren als ich. So.
Ja.
So. Die sind jetzt auch alles Professoren und Doktoren oder im Mittelbau zumindest tätig, aber größtenteils auch Professoren. Und ich habe halt diesen Weg dann nicht gewählt, aber auch, weil ich gedacht habe, ja, cool, ich kann halt promovieren, das ist kein Problem. Das würde ich auch wohl hinkriegen irgendwie in den nächsten 5 Jahren.
Ja.
Aber dann bin ich halt nicht gut genug, um eine Stelle zu bekommen. Also zumindest irgendwie eine Stelle dann irgendwie als Professor und im Mittelbau zu versacken, das ist akademisch in Deutschland leider ziemlich traurig. So.
Ja, auch finanziell, glaube ich, ist das jetzt genau, das Erstrebenswerteste, ja.
Und dann habe ich schon irgendwie gedacht, ah, Mann, das ist so ärgerlich, dass sie so ein Ticken besser sind als ich. So, ne?
Ich glaube ja, Andi, auch du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du es nur willst.
Das kann ich eine Puppe werden?
Vielleicht auch das.
Ist doch das. Gut, okay.
Da hätte ich tatsächlich so ein bisschen Hoffnung in Richtung unserer Community, wenn man ihr nur lange genug Zeit gibt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh, da muss ich der Community übrigens schon mal einen Tipp geben, ne? Also wenn ihr irgendwann mal nach Geschenkmöglichkeiten sucht oder sowas.
Ja.
Mir ist jetzt tatsächlich mein Enterprise Salzstreuer ist mir vom Schrank gefallen.
Nein.
Ist kaputt gegangen.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Konnte nicht fliegen.
Der konnte nicht fliegen.
Die Enterprise konnte nicht fliegen.
Nein.
Das ist ja bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja. Gut, ja, das wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja, danke für diesen Input. Was mich zu der Frage bringt, auch wenn sie jetzt gerade gar nichts mit der Folge zu tun hat, gibt es eigentlich dann Merch zu? Also wird es diese Puppen irgendwie zu kaufen geben? Weiß man da was drüber?
Ah, nee, keine Ahnung. Weiß ich. Also jetzt noch nicht. Müssen wir mal irgendwie gucken, wenn diese Folge rauskommt, ob dann irgendwie. Aber grundsätzlich sind diese Hansen-Puppen sind, glaube ich, alle nicht zu kaufen. Ne?
Ja. Ja, also ich meine, die selber, also so die Originale, ne, ich glaube, das ist auch sehr aufwendig, die zu machen, ne, wie die, ne, die haben ja, also ich meine, das war, ne, du hast ja eben schon gesagt, ne, das waren 6 Monate Vorbereitungszeit, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch was mit den Puppen zu tun hat. Und es sind ja nicht immer die gleichen Puppen, ne, die haben ja auch verschiedene Gesichtsausdrücke, also die musst du ja alle erstmal machen, so, ne?
Ja.
Aber so irgendwie so in der Art, also vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckter, da könnte man auch Geld mit verdienen.
Du meinst einfach ein Kirk, du willst ein Pike-Kuscheltier haben?
Ich will ein Pike-Kuscheltier, ja.
Ja. Würdest du auch ein Pilia-Kuscheltier nehmen?
Wegen der Haare, ja.
Ja.
Die Haare sind einzigartig, grandios,
sind
super gut.
Ja. Gut. Also, als Transporterobjekt hat Scotty sich jetzt eine alte Handpuppe überlegt namens Little Ricky. Und in dem Moment, als ich diese Handpuppe gesehen habe, habe ich gedacht, ah, wir sind in dieser Folge.
Nee, ich so. Immer noch nicht. Ich habe es immer, okay. Noch, ich hab immer noch gedacht, so, was, was? Da war ich tatsächlich erst kurz irritiert. Und habe ich gedacht, ja, von mir aus, weil vorher, ich weiß gar nicht, was, über Bananen oder so, das haben sie noch geredet, ne, die hinterher gebeamt worden sind. Ich dachte, ja, keine Ahnung, von mir aus Handpuppe. Da hat er auch irgendeine Geschichte von seinem Bruder erzählt. Hat sich immer mit der Handpuppe erschreckt und was auch immer. Und ja, von mir aus halt eine Handpuppe, aber da habe ich es echt noch nicht gecheckt.
Genau. Also seine Brüder haben ihn damit erschreckt und später hat er es mit an die Akademie genommen.
Ja.
Also das Problem ist, Declan ist so ein bisschen Scottys Akademietrauma und Declan soll jetzt Scottys Kindheitstrauma im Quartier sitzen haben. Das wäre so ein bisschen der Plan.
Ja.
Therapie wäre auch eine Option gewesen, sage ich mal.
Auf jeden Fall auch vielleicht eine Option mit weniger potenziellen Casualties.
Ja, so. Aber ich meine, er bringt ja zumindest die Wissenschaft nach vorne. So.
Er bringt die Wissenschaft nach vorne und ich glaube tatsächlich auch jetzt schon an dieser Stelle dürfen wir die Folge nicht allzu ernst nehmen in all seinen Bestandteilen, ihren Bestandteilen, sagt man.
Trotzdem müssen wir mal ernst nehmen die Frage, wie weit können Transporter eigentlich beamen?
Ja.
Also die Folge behauptet, dass der bisherige Rekord zu diesem Zeitpunkt bei ungefähr 25.000 Kilometer liegt. ist nicht völlig unplausibel. In TOS, in Obsession, einige Jahre später, wird eine maximale Reichweite von ungefähr 30.000 Kilometer angedeutet.
Ach, guck. Ja.
Alte Produktionsunterlagen und spätere technische Handbücher von der TOS Enterprise nennen häufig dann 40.000 Kilometer als reguläre Obergrenze.
Ja.
Also das kann ja irgendwie sein, dass die Technik sich zwischen Strange New Worlds und TOS so noch ein bisschen verbessert hat, ne, und dann jetzt irgendwie 30.000, 40.000 Kilometer bei TOS möglich sind.
Ja, nicht zuletzt durch Scottys Versuche, wobei ich mir nicht sicher wäre, ob ich nach dieser Geschichte Scotty nochmal an Transporter lassen würde.
Ja, erstmal vielleicht nicht. Später wird das alles natürlich hemmungslos gesprengt, ne? Also experimentelle Subraumtransporter mit interstellaren Distanzen, ne? Dominion-Transporter mit Transpondern, sogar mehrere Lichtjahre.
Ja. In Warp und sowas, ne?
Kelvin Scotty beamt jetzt parallel in einem anderen Universum Menschen auf ein Schiff im Warpflug, nachdem Spock Prime ihm seine eigene zukünftige Formel erklärt hat. Also alles ein bisschen tricky so.
Ja.
Aber hier geht es ja noch um einen klassischen Transporterstrahl ohne Raumfaltung und das heißt 30.000 Kilometer sind dafür ambitioniert, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, wenn man sich TOS anguckt. So.
Aus der Luft, ja.
No pun intended, ehrlich gesagt. Ja. Aber mein Gott.
Ja, also dass der Transporter nicht aus der Luft gegriffen ist, finde ich auch gut, ja.
Es gibt keine Luft im Weltraum, das wird auch nochmal wichtig, wenn wir gleich kurz über diese über Weltraumszenen spricht.
Das stimmt, aber ist die Frage, ob der Transporter auch Luft greift, ne? Also, da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, was da
wenn es Luft
alles
gibt,
so,
dann greift auch Luft.
Ja, was der alles so mittransportiert. Oh, eine Fledermaus. Tschüss. Ist gerade straight auf mein Fenster zugeflogen, aber hat vorher noch kurz abgedreht.
Ich dachte, er hat eine Fledermaus ergriffen, der Transporter, aber ich mag auf jeden Fall diese kurzen Zwischenrufe. Ah!
Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Batman!
Ein dreiköpfiger Affe. So, also. Spock ist ein bisschen enttäuscht, weil La'an eine gemeinsame Tanz- bzw. Übungseinheit mit Spock abgesagt hat.
Was ist da denn los?
Ja, es ist schwierige Situation gerade. Ja. Die Übungen würden ihm nämlich helfen, sich zu konzentrieren. Und sein Kopf kommt seit diesem Griffin-Erlebnis gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Deswegen ist es natürlich ein bisschen problematisch, dass La'an jetzt hier absagt. Beide stellen auch fest, dass sie nach den Ereignissen, die sie da zusammen mit Kirk auf der Griffin erlebt haben, nicht miteinander gesprochen haben.
Ja, also zumindest nicht darüber offensichtlich, ne?
Ja, genau.
Also, ne, also Spock ist erstmal ein bisschen, sagt erstmal so, tut mir leid, dass ich nicht für dich da gewesen bin, aber La'an sagt dann auch relativ schnell so, ja, alles fein, ne? Ich bin ja auch nicht,
zu dir gekommen
und hab's dir nicht erzählt, so. Ne? Fand ich einen schönen, ehrlichen Moment, so, ne?
Ja. Also beide versuchen seit einer Weile irgendwie miteinander zu reden, schaffen es aber nicht. Spock zieht sich zurück und meint, dass sie sich gerade jeweils auf sich selbst konzentrieren müssen. Ist erstmal ein guter Move, so zwei Figuren sagen einander, dass sie reden sollten und einigen sich dann darauf,
nicht
das weiterhin nicht zu machen.
Ja, ja, aber es ist, ne, also La'an macht ja schon irgendwie mehr oder weniger Schluss, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also das ist ganz spannend irgendwie. Spock sagt La'an im Grunde, ich möchte nicht, dass du dich nochmal allein fühlst. Deswegen lasse ich dich jetzt alleine und fahre nach Vulkan.
Ja, so. Und ruf mal eben T'Pring an, Klammer auf, Klammer zu. Hat er nicht gesagt, aber das ist ja das Nächste, was er macht.
Es ist alles ein bisschen kompliziert, ne? Ja. Also man sieht, dass La'an im Prinzip mit ihm Schluss macht, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob das jetzt also es wird nicht ausgesprochen.
Ja.
Ja.
Aber sie sagt schon irgendwie, ist es vielleicht gerade gut, dass wir uns irgendwie um unser Einkommen kümmern und es ist ja auch nichts Schlimmes daran, wenn eine Romanze einfach irgendwann endet und ich habe überhaupt nichts, was ich bedauere oder bereue. So, und dann sagt Spock ja auch, ich bereue auch nichts. Ja. Und ich habe so das Gefühl, also ich meine in Spocks Augen Traurigkeit gesehen zu haben und La'an macht das hier gerade mit Coolness, die ich hier jetzt aber auch nicht hundertprozentig abkaufe.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob Spock sein Bedürfnis nach Logik auch benutzt, um sich aus einer emotional komplizierten Beziehung irgendwie zurückzuziehen.
Ja, kann es natürlich auch sein, ja.
Spock hat auf jeden Fall La'ans Angst gesehen. Das wird natürlich auch später nochmal ein bisschen wichtiger. Er weiß, dass sie fürchtet, die Kontrolle zu verlieren, andere zu verletzen.
Ja. Ja, genau. Und es war ja so ein bisschen, die Beziehung war ja schon so ein bisschen strange auch in den letzten Folgen, ne? Und es war auch so, ne, also wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, es war ja auch so, dass Spock dann La'an hinterfragt hat auch, ne? Also so, ist das, was tust du ja gerade? Bist du noch zurechnungsfähig quasi? Ist er durch die Blume immer durchgekommen? Und es war so ein bisschen, vielleicht auch protective, also vielleicht ist es auch so ein bisschen das, woraus La'an sich hier versucht zu befreien, aus dieser Beobachtung, die gerade in ihrem Zustand, in dem sie ist, irgendwie natürlich auch ein bisschen anstrengend ist. Also
ja.
ich kann mir schon gut vorstellen, also ich finde, das ist charakterkonform auf jeden Fall, dass sie jetzt irgendwie sagt, ich brauche jetzt hier mal meine Freiheit. Ich glaube nicht, dass es gut für sie ist, aber es ist charakterkonform.
Ja, genau. Also La'an macht ja gar nicht immer das, was irgendwie gut für sie wäre.
Ja, absolut.
Wir gehen auf die Brücke. Una warnt Pike nochmal vor der Orion-Piraterie auf ihrer Route, schlägt auch verstärkte Schilde oder zusätzliche Bereitschaft vor. Pike hält das für unnötig, weil er hat ja einen neuen Captain's Chair.
Oh Mann, ey.
Der Stuhl wurde von Pelia entworfen. Mhm. Der erkennt Pike biometrisch und kann über Handkontakt und Sprachbefehle verschiedene Schiffssysteme kontrollieren.
Ja.
So. Und ich sag dir, Pike ist vollkommen verliebt. Vergiss Marie Battelle, ich habe jetzt einen neuen Stuhl.
Ja, also er ist in seinen Stuhl verliebt, aber auch so ein bisschen in seinen Posten, hat man so das Gefühl, ne?
Ja, schon irgendwie. Also.
Hast du gehört, dieses Geräusch gehört? Das macht er, wenn er den Captain erkannt hat. Er hat mich erkannt, den Captain dieses Schiffes. So, Alter, was ist los mit dir?
The Tum says I'm Captain Pike. Ach. Nein, Pike. Das Summen sagt, irgendwo ist ein Transformator nicht ordentlich isoliert.
Tja.
Also ich würde fast sagen, Pike liebt Gimmicks fast so sehr wie die Produzentin von Strange New Worlds.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, an der Verarbeitungsqualität von Pelias Stuhl, da muss man noch mal ein bisschen arbeiten. Ne? Wenn er dann anfängt, darauf rumzudrücken, das wackelt schon sehr alles da, ne?
Ja, und es sollte halt auch nicht summen, ehrlicherweise.
Ja.
Aber der Stuhl ist schon so ein bisschen Chekhovs Chair, ne? Also es ist das wichtigste Requisit dieser Folge, ne? Wird erst zur Sicherheitslücke, dann zur Rettung und am Ende wieder ausgebaut.
Ja. Absolut.
Ich finde es technisch auch nicht völlig dumm, ne, so eine zentrale Kommandoschnittstelle zu machen, ne, das kann ja in einer Krise Zeit sparen. Ist allerdings auch ein Punkt, von dem aus sehr, sehr viel kontrolliert werden kann, ne, so.
Ja.
Es ist auch vielleicht ein Problem, ne.
Ja.
Was würdest du sagen, wenn du so eine Enterprise bauen würdest? Ne?
Ja.
So, stell dir vor, du bist Ingenieur und baust eine Enterprise. Würdest du einem Captain einen Stuhl geben, von dem aus er per Handbewegung die Lebenserhaltung abschalten könnte?
Nee, eigentlich nicht, weil es ist nicht nötig, weil so ein Raumschiff zu steuern ist ja Teamarbeit, so, und er hat ein Führungsteam und sein Job ist es zu delegieren, ne? Also ich meine, das macht eine Führungsperson aus, dass sie gut delegieren kann und sich auf seine Crew verlassen kann, und wenn er die Lebenserhaltung abschalten möchte, dann sagt er halt, Spock, schalte die Lebenserhaltung ab, und dann macht er das.
Oder macht's nicht. Das finde ich ja gerade das Spannende irgendwie. Weil dann, wenn du eine Teamentscheidung treffen musst, dann gibt's auch mehrere Leute, die alle nochmal kurz logisch hinterfragen können. Und wenn Pike sagt, schalt die Lebenserhaltung aus, und der Stuhl macht das dann einfach,
ja,
dann sterben die halt vielleicht alle. So. Und Spock würde sagen, Moment mal, Captain, warum?
Ja.
Also nein, wie wär's mit nein? So.
Ja, absolut. Ja. Ne? Und es ist ja durchaus schon mal vorgekommen, dass Captains nicht zurechnungsfähig sind, weil sie, weiß ich nicht, irgendwelche Pilze eingenommen haben oder plötzlich Puppen sind.
Zum Beispiel. So. Spock versucht sich jetzt auf jeden Fall mit einem vulkanischen Logik-Mantra irgendwie zu beruhigen, weil La'an ist ja weg. Und schließlich ruft er dann aber The Pring.
Das sah übrigens wahnsinnig ungemütlich aus, ne? In dieser Pose, in der er saß, halt, ich habe sofort gesagt, du musst die Schuhe ausziehen. Also das ist ja, also der hatte die Schuhe an in dieser Sitzposition, fand ich sehr ungemütlich.
Ja, irgendwie, ne, Leben ist Leiden, dass die Vulkanier, die wollen es auch fühlen. Irgendwie.
Ja, absolut. Ja, da hat er bestimmt einiges gefühlt.
Ja. So, der erzählt jetzt The Pring von der Griffin und davon, dass er dort seiner eigenen Angst begegnet sei, ne? Und Logik habe ihm geholfen, aber nur knapp. Und The Pring sagt so, aha, Logik hat dir geholfen. Weißt du, dass du mit mir Schluss gemacht hast, weil du deine menschliche Seite erforschen wolltest? Ich frag nur nochmal, ich frag für einen Freund.
Ja. So, ne? Hab ich auch richtig verstanden, oder? Ja.
Komisch, dass deine Fähigkeit, auf Logik zurückzugreifen, jetzt geschwächt ist, weil nachdem du deine menschliche Seite erforschen wolltest.
Ja. Und dann kommst du zu mir, um nochmal hier so eine Logik-Lesson zu bekommen, oder was?
Ja. Sie haben Menschlichkeit installiert, möchten Sie zur vorherigen Version zurückkehren?
Genau.
Ja.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen stranger Move, ne, wenn du irgendwie sagst, also deiner Frau, war nicht schon verheiratet? Nee.
Nee, von nee,
genau, kurz vorher war das ja, ne? Wenn du deiner zukünftigen sagst so, nee, ich muss Schluss machen, ich will mit dem Logik-Scheiß nichts mehr zu tun haben und muss meine andere Seite erforschen, und dann rufst du ausgerechnet deine Ex an und sagst so, hey, du kannst doch Logik, ne? Komm, wie wär's denn? Wir zwei. Also
das ist schon extrem schwierig. Also es ist grundsätzlich schwierig, dass der Pring irgendwie die Hotline für Selbstregulation ist. Aber grundsätzlich auch unter der Voraussetzung, dass er mit ihr Schluss gemacht hat, um genau das nicht mehr zu können.
Ja.
Das ist halt schon ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Irgendwie schon, ja.
Er fragt sie auf jeden Fall nach Kelrek. Das ist ein vulkanischer Tag der Einsamkeit und Sühne. Und sie sagt, naja, der war vor 2 Wochen.
Ups.
Schade. So. Aber T'Pring muss ohnehin nach Vulkan zurück und Spocks Route führt in ihre Nähe vorbei. Deswegen bietet sie an Bord zu kommen und ihm bei seiner Rückkehr zu Lorik tatsächlich zu helfen.
Nett.
Allerdings nur unter einer Bedingung. Bitte nicht diesen typischen Enterprise-Quatsch hier.
Ja.
Ach, so.
Das halten wir mal im Hinterkopf, ja.
Genau. Und Spock sagt so, naja, gucken wir mal, versuchen wir mal zu vermeiden.
Ja.
Und dann hat T'Pring diesen großartigen One-Liner. Sie sagt, your lack of a promise is very Vulcan.
Ja. Ja, sehr schön. Ja.
T'Pring kennt die Enterprise. Die weiß, Hijinks, wie sie es nennt, ne? Also Unsinn, den gibt's da immer.
Ja, irgendwie schon, offensichtlich. Ja, ich meine, nach der letzten Folge, in der sie aufgetaucht ist, hätte ich auch keinen Bock mehr auf den Laden, ehrlich gesagt.
Eigentlich bei allen Folgen, bei denen T'Pring bis jetzt dabei war. Außer die mit Serene Squall, ne? So, wo sie mit den anderen Piraten zu tun hat.
Ach so, ja.
Mhm. Ja. Da war ja auch am Ende übrigens Cyborg noch bei ihr, ne?
Ja.
Ob das mal irgendwann wieder aufgenommen wird, keine Ahnung. So.
Hm.
So. Spock hilft Scotty jetzt mit seinem Experiment. Er positioniert mehrere Relaisbojen, ne, mit so einem Shuttle, die dem Transporter zusätzlich Reichweite geben sollen. Und dann startet Scotty den Versuch. Little Ricky wird also in Transporterpuffer geladen.
Mhm.
Und Scotty kündigt schon an, Declan Mulder jetzt an seiner Intelligenz und seinem Selbstwert zweifeln zu lassen. Ne? Hm. Und dann bricht die Verbindung zusammen. Dann plötzlich wird nicht nur Little Ricky gebeamt, sondern einfach jede Person auf der Enterprise, inklusive der gerade ankommenden T'Pring offensichtlich. Und Spock sitzt in seinem Shuttle und versucht, die Enterprise zu erreichen. Nichts.
Und dann verschwindet die auch noch. Upsi.
Ja. Ja, die kommt ja sofort wieder.
Ja, ja, stimmt.
Und dann geht er an Bord und im Hangardeck ist es leer. Nichts, ne?
Hm.
Und dann geht er zur Brücke und auf der Brücke erwarten ihn Puppen. Inklusive T'Pring. So. Hat dir das jetzt als notwendiger Star Trek Technobabble ins Puppetverse gefallen an dieser Stelle hier?
Ach ja, ich meine, wie willst du es erklären, dass plötzlich alle Puppen sind? Dann erklärt man es eben mit einem Transporterunfall. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nicht viel über Logik sprechen. Ja, weil, ganz ehrlich, es ist halt großer Bullshit. Also, es ist halt großer Bullshit. Und das kaufst du jetzt entweder oder du wirst den Rest der Folge damit beschäftigt sein, dich darüber aufzuregen, was passiert. Was passiert, so.
Ja, okay. Also ich meine, es hat ja nachher noch eine Wendung, ne? Aber ja. Erstmal, dass das ein Transporterunfall sein kann mit dieser Puppe irgendwie, das fand ich schon irgendwie ganz okay.
Ja, es war irgendwie eine nette Idee. Auf der anderen Seite kannst du dich dann schon fragen, so irgendwie was? Also, ja klar, auch Tuvix ist, ne, war ein Bestandteil aus irgendwie beiden Welten, die da irgendwie zusammengebeamt worden sind und, aber es ist schon, sagen wir mal so. Bei allen Erklärungen, die sie hätten machen können, also mir fällt auch keine ordentliche ein, ist das schon noch eine, wo man sagen kann, okay.
Ja.
Na gut. Na, also, ne, Holodeck oder sowas, da könnte man schon irgendwie sagen, ja, so halbwegs in-Universe, halbwegs ordentlich erklärt.
So. Nach dem Intro erklärt Scotty dann den Schaden. Es war ein Transporterunfall, nur auf einem etwas höheren Niveau, nämlich ein Level 5 Transporter Accident. Folgentitel gedroppt, check. So.
Ja.
Pike sagt, oh, das ist aber schon ein ziemlich heftiges Niveau. Und Scotty sagt, naja, Gott sei Dank kein Level 6. Da haben wir eben schon mal gesprochen.
Ja.
Little Rickys Muster sei im Puffer mit dem Transporterstahl crosswired worden.
Mhm.
Ja. Die Quanteneigenschaften der Puppe breiteten sich anschließend über das ganze Schiff aus. Dadurch wurden alle an Bord zu Puppen. Alle außer Spock, der ja nicht an Bord war.
Ja.
Ja, das ist ehrlicherweise keine Erklärung. Das ist ein Satz, der so schnell durchs Quantenvokabular rennt, dass die Vernunft ihn nicht mal einholen kann. Nämlich Puppet Quantum Particulates.
Ja.
Weiß ich nicht. Also Little Ricky war drin, dann leuchtete es jetzt Filz. Was ich aber nicht richtig verstanden habe, ist, dass die Enterprise ja auch weg war. Warum ist die denn nicht komplett Filz?
Das stimmt, ja. Und warum war die überhaupt kurz weg? Also die hätte ja auch da bleiben können, ne?
Ja. Habe nicht ganz verstanden,
ja, ehrlich gesagt. Ein bisschen unklar.
Aber die Folge verlangt ja auch gar nicht, das hast du eben schon gesagt, die verlangt ja keine ernsthafte Glaubwürdigkeit oder sowas.
Ja.
Ne? Sie erklärt die Absurdität gerade so weit, dass die Figuren sie als neue Realität irgendwie akzeptieren können, offensichtlich.
So, und ne, jetzt haben wir halt die Wahl, lassen wir uns drauf ein oder nicht. Und naja, lassen wir uns halt eben mal drauf ein, weil es ist ja schon eine witzige Grundprämisse. Das kann man ja, ne, also wir müssen schon mal irgendwie die Absurdität dieser Szene, also auch dieser Szene jetzt, ne, also schon die Szene auf der Brücke war natürlich irgendwie absurd, ne, aber jetzt sitzen die da im Bereitschaftsraum, alle als Puppen, ja, Spock steht daneben und guckt sich in diesem Raum um.
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Und vielleicht müssen wir mal kurz drüber reden, wie die aussehen. Wie haben sie dir gefallen?
Ja, ganz gut, ehrlich gesagt. Also man erkennt die ja größtenteils an den Frisuren, ehrlicherweise.
Ja, ja, aber ich finde auch, dass die Gesichter und Gesichtszüge zum Teil schon wirklich gut getroffen sind. Also ich finde Scotty zum Beispiel, da sieht man schon auch das Gesicht so, ne? Also ich finde, die sind schon ziemlich gut gemacht.
Ja, sind auf jeden Fall gut gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sie am ehesten an den Figuren erkennt. Aber das ist schon okay. Also ich konnte sie auf jeden Fall identifizieren. Ich habe irgendwie jeden irgendwie was zuordnen können und sowas. Ja, ich habe mir ja eher noch ein paar Gedanken gemacht, was wir schon für Transporterunfälle in Star Trek gesehen haben. Nur die Top 5,
ja,
chronologisch geordnet. Was fällt dir ein?
Die Top 5 chronologisch geordnet. Ach du Heiliger. Ja. Es gab doch diesen Riker mal hoch 2 mal geteilt durch 4.
Ja, TNG Second Chances, das ist in der Top 2 chronologisch geordnet die Nummer 2.
Genau, da gab's doch eine Vorlagenfolge in TOS eigentlich, oder?
Richtig, genau. The Enemy Within.
So.
Also, da wird Kirk in eine aggressive und eine vernünftige Hälfte geteilt.
Ach ja, genau, richtig, genau. Das war eine völlig absurde Folge. Egal.
Kirk durch 2 gleich Frage.
Da konnte Shatner mal zeigen, was er kann. So, genau. Das heißt, die ersten beiden haben wir schon.
Shatner,
mal.
Entschuldigung, ich habe gestern noch ein Video gesehen von Shatner, wie er auf irgendeiner Con angekommen ist. Da läuft er so locker durch die Halle und ich denke so, Alter, der ist 95.
Das ist echt.
Das ist unfassbar. Also der sieht immer noch so locker und also manchmal setzt er sich auch in den Rollstuhl, okay, aber größtenteils läuft er einfach da rum irgendwie mit 95, als wäre er gerade vom Pferd gestiegen, was er eventuell noch ist.
Ja. Es ist wirklich, wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass er nicht mitgespielt hat irgendwo, ne? Also das ist, ich weiß gar nicht mehr, wo
Two Worlds.
Ja, genau. Also irgendwie fände ich das ja, ne, bei aller Kritik, die man an ihm auch haben kann, irgendwie fände ich es dann so als. Also in einer kleinen Mini-Rolle, dass er nochmal irgendwo kurz auftaucht. Also ich fände es schon irgendwie ganz witzig.
Ja, schon irgendwie.
Ja.
Okay, aber ja, du hast Egal. Die ersten beiden quasi, The Enemy Within und Second Chances bei TNG. Was fällt dir noch so ein?
Ja, natürlich die Two-Weeks-Folge bei Voyager. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich nicht die nächste gewesen sein, weil Voyager ist ja dann schon deutlich weiter raus. Lass mich mal überlegen, ob ich mir irgendein Transporterunfall einfällt im TNG-Universe. Also spontan.
Sehr späte Folge bei TNG.
Sehr späte Folge bei TNG, okay. Hat bestimmt irgendwas mit Geordi zu tun.
Nee, Rascals. Da werden Picard, Guinan, Ro und Keiko zu Kindern.
Oh ja, richtig. Ach, das stimmt. Das ist auch ein Transporter.
Ist auch ein Transporterunfall.
Ja. Alles klar. Stimmt. Dann kommt DS9, kommt da noch. Ja, gibt's
bei DS9, das ist tatsächlich, ich glaube, dass die kurz nach der Two-Weeks-Folge kommt. Das ist nämlich die Folge Our Man Bashir. Da landen die körperlichen Muster der FührungsoffizierInnen in einem Holodeck-Programm durch einen Transporterunfall.
Und in welchem sind die?
In dem Agentenprogramm von Bashir.
Ah, ja. Okay. Aber die sind dann irgendwie, die sind dann auch verletzlich und so, ne? Also das.
Genau, und ja. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht sterben.
Ja. Genau. Okay, und dann kommt die Two-Weeks-Folge oder umgekehrt und dann haben wir 5 oder was?
Dann haben wir 5, genau. Ja. Das sind so, finde ich, die klassischen, also die sind mir zu als erstes eingefallen.
Ja.
Ne? Und ja, es gibt aber noch ein paar andere natürlich.
Ihr könnt ja fortführen, ne? Wir können ja mal eine Liste aufmachen hier unter der Folge. Wenn ihr da noch was habt, schreibt's rein.
Ja, oder ihr legt mal so eine Liste, die könnt ihr natürlich, wenn ihr angemeldet seid auf discoverypanel.de, könnt ihr die auch anlegen, ne? In der Rezeption, ne? Da müsst ihr hingehen und dann könnt ihr so selber Listen anlegen, und so Liste von Transporterunfallfolgen.
Ja, also was. Folgenlisten quasi, ne? Also ihr könnt genau, Folgen einziehen. Das ist ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich mag dieses Feature sehr.
Ja, man muss das immer noch, ich glaube, es wird noch nicht so viel genutzt, aber das ist klar, ne? Die discoverypanel.de, da gibt es so viel zu entdecken.
So viel zu entdecken.
Es muss mit der Zeit noch ein bisschen mehr genutzt werden.
Und wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, also was denn los? Also macht das doch mal. Das geht auch vollständig kostenlos, Freunde.
Das verstehe ich auch nicht. Das ist völlig wahnsinnig, an
die angemeldet zu sein. Absolut, ja.
So, Puppets. Also die Crew versucht jetzt zunächst zu klären, was überhaupt aus ihr geworden ist, ne? Admiral April wird zugeschaltet.
Auch das ist eine völlig skurrile Szene.
Er fragt erstmal, ja, und wer kontrolliert die Puppen? Was ich ehrlicherweise eine sehr legitime Frage finde.
Absolut, absolut. Ja. Ja. Und Pike sagt, niemand, wir kontrollieren uns selber. Und dann ist er so, aha, das geht? Ja.
Genau, es sind also keine Puppen, aber eben trotzdem Puppen.
Ja. So. Ja, und er lässt sie dann einfach mal weiterfliegen. Ich meine, offensichtlich gibt es keine so richtige Wahl, weil kein Schiff in der Nähe ist, aber ich finde es schon auch bemerkenswert, dass er dann sagt, so, ja, gut, dann fliegt mal weiter und passt auf euch auf, Freunde. Tschüss.
Das größere Problem ist ja erstmal, die Konsolen erkennen ihre Finger nicht. Ne? Uhuras Kommunikation funktioniert nicht, La'an kann keine Waffen bedienen.
Aber das sagt er ja dem Admiral nicht, ne? Das wird nicht thematisiert.
Das Schiff driftet aber bereits ab und nur Spock kann die Systeme weiterhin normal nutzen. Deswegen, April schickt schon Hilfe, ne?
Ja,
aber
ja,
das nächste Schiff ist halt 2 Tage entfernt.
Ja.
Natürlich. Ne?
Ja, klar.
Ganz, ganz nah dran ist immer nur die Enterprise, aber das ist ja auch klar, wenn die Enterprise ganz nah dran ist, dann ist alles andere erstmal 2 Tage weg.
So sieht's aus, ja.
Ja. So, und bis dahin sollen sie sich also ruhig verhalten. Und das, was April schon sagt, ist, also unter keinen Umständen lasst ihr irgendwen wissen, dass ihr Puppen seid.
Ja. So. Finde ich schon auch einen ganz guten Hinweis, ja. Es ist ja, also, ich meine, die Enterprise ist ja auch ein wichtiges Schiff, ne? Und es könnte ja genau das passieren, was dann passiert.
Ja. Who's Controlling You ist natürlich auch so ein bisschen ein Meta-Gag, ne? Weil, also, hinter jeder Figur stecken ja tatsächlich mehrere PuppenspielerInnen und kontrollieren sie, ne?
Ja.
Das ist ja extremer Aufwand, diese Puppen überhaupt zu bewegen.
Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen unfair, dass dann hier gesagt wird, niemand bewegt uns. Ja, ja, klar. Und die ganzen Puppenspieler weinen sich in den Schlaf irgendwie.
Also. Ist ja auch ganz spannend, wie die das gemacht haben am Ende, ne? Also ich meine, du siehst ja keine.
Nee.
Ich glaube, die wurden früher mit so Stöcken, mit so Stäben gemacht. Dann wahrscheinlich kannst du die mittlerweile auch einfach rausretuschieren aus dem Bild, ne? Es ist ja kein Stop-Motion, es ist ja alles echt, ne? Also es gibt ja, also Spock spielt ja auch einfach mit den Puppen, ne? Und man ist wahrscheinlich auch eine Frage von Kameraeinstellungen, ne? Weil die spielen ja im echten Set, ne? Das heißt, die müssen da irgendwo sein, so.
Ja. Ich finde aber auch, also um mal da irgendwas ernst dran zu nehmen, ne?
Ja.
Dass die Konsolen ihre Finger nicht erkennen kann. Das ist ja nachvollziehbar, ne?
Total.
Weil das ist alles, sind alles kapazitive Touchflächen,
ja,
ne? Also
versuch
wie so ein
mal,
Handy.
Ja, ne? Versuch mal, dein Handy mit einem Handschuh zu bedienen, ne?
Genau, es gibt ja Handschuhe, die darauf ausgelegt sind.
Ja,
ne?
Die haben dann leitende Fasern quasi drin.
Genau, aber so Filzfinger, das funktioniert halt nicht. Aber damit ist die gesamte Enterprise natürlich überhaupt nicht barrierefrei. Ne?
Das stimmt.
Für bestimmte Lebensformen.
Das stimmt. Und da müssen wir tatsächlich mal drüber reden, weil es gibt ja dann ein paar Szenen weiter die Frage nach der Sprachkontrolle. Und dass das per Default nicht geht, habe ich schon irgendwie irritiert. So, ne? Also,
ja.
Ich meine, ich kann Siri, die nun wirklich kein Beispiel für eine tolle Sprachsteuerung ist, aber schon eine Nachricht diktieren und die losschicken, so, ne? Oder irgendwen anrufen mit Sprachbefehl.
Ja, das wird aber gleich noch geklärt. Also, wir gehen ja jetzt erstmal zum Stuhl, ne? Pike will Spock Zugriff auf seinen neuen Captain's Chair geben.
Ja.
Weil damit könnte Spock ja von der Brücke aus zahlreiche Systeme steuern. Das wäre schon mal ganz gut, ne? So. Geht aber nicht, weil Pike halt selber den Stuhl nicht mehr bedienen kann. Ne?
Ja.
Weil die Biometrie erkennt seinen Puppenhand nicht und das hören wir dann immer wieder. Hand Control Unrecognized. So. Also muss Spock übernehmen. Spock sitzt plötzlich nicht nur funktional auf der Brücke, er übernimmt halt buchstäblich die Handlungsfähigkeit des Captains. So.
Ja,
und das passt zu seiner Angst so ein bisschen. Ne? Wenn alle Systeme über eine Person laufen, dann trägt diese Person irgendwann nicht mehr Verantwortung, sondern wird zur Infrastruktur. So.
Absolut, und das bedeutet halt auch, dass er halt die ganze Zeit irgendwie von Station zu Station läuft, um halt das Schiff irgendwie zu kontrollieren. Ne?
Ja, genau, das sehen wir dann gleich auch. Vorher versuchen wir mal einen Lösungsvorschlag zu sehen. Scotty versucht anhand eines ursprünglichen Transportermusters eine Person zurückzuverwandeln. La'an meldet sich freiwillig.
Natürlich.
Mit dem Risiko, sie könnte natürlich dauerhaft im Puffer verschwinden. Oder, keine Ahnung, in Declans Quartier auf der Whitmare landen, weil das darauf war es ja eingestellt.
Ja.
Sie lässt sich trotzdem beamen. Der Versuch scheitert und La'an bleibt eine Puppe. Und dann löst sich ihr Arm ab.
Ja, aus dem Nichts.
Ja. Es gibt aber kein Blut und keine Dauerverletzung. Banger bzw. das medizinische Team näht sie einfach wieder zusammen. Und die Crew stellt fest, sie ist organisch und kann vermutlich sterben. Gleichzeitig lassen sie ihre Körper aber einfach mit Garn reparieren.
Und sind alle völlig fasziniert. So. Also ich kann die jetzt nähen. Ich nähe die jetzt. Ich nähe das jetzt wieder ran. So, ja, okay.
Ja.
Und ich merke nichts. Also fast nichts. Ja.
Und Spock bemerkt dann auch, dass La'an über diese gescheiterte Rückverwandlung beinahe erleichtert wirkt. Mhm. Und La'an erklärt ihm nun auch, warum. Er habe ja in ihren Geist gesehen und kenne ihre große Angst. Sie fürchte, die Kontrolle zu verlieren und andere zu verletzen.
Mhm.
Und als Puppe, glaubt sie zumindest, das ist sie dazu nicht mehr fähig.
Ja.
So.
Fand ich tatsächlich einen überraschend deepen Moment. Vielleicht auch mit der einzige, aber fand ich tatsächlich irgendwie eine ganz spannende Konversation oder einen ganz spannenden Satz, den sie da gesagt hat.
Finde ich auch eine richtig interessante Szene, weil La'ans weicher Körper ist das ja das Gegenteil ihres Selbstbildes,
ja,
weil sie sieht sich als selbst als potenzielle Waffe. Und jetzt kann sie auseinanderfallen, aber niemanden mehr zerbrechen. Super großartige Erkenntnis auch ihrer eigenen Verletzlichkeit irgendwie.
Ja.
Nur diese Erkenntnis hat La'an ja gar nicht.
Also du meinst in ihrer vorher gehabt, in ihrer normalen
Form? Nein, sie hat sie ja nicht. Spock träumt, dass sie hat. Also sie hat sie ja nicht.
Ach, das meinst du, ja.
Wir sehen ja, das müssen wir jetzt immer schon mal so ein bisschen mitdenken, weil diese Reveal am Ende, der ist natürlich wichtig, um die gesamten Szenen hier zu deuten.
Ja.
Wir sehen hier ja vermeintlich La'ans Innenleben, wie sich Spock öffnet, aber im Endeffekt sehen wir nur Spocks Interpretation ihres Innenlebens. So.
Ja, du hast schon recht, ja. Ja, das macht natürlich ein bisschen kleiner. Aber es ist trotzdem ein schöner Moment.
Es ist ein total schöner Moment, aber
er ist nicht beständig, ja.
Es ist ein bisschen schade, dass so eine starke Entwicklung am Ende einfach niemals stattgefunden hat.
Ja, das stimmt.
So, La'an fragt Spock jetzt, ob er inzwischen mit T'Pring gesprochen habe. T'Pring ist auch gar nicht glücklich über die Situation, ne? Mit der spricht er dann nämlich. T'Pring betont nur, dass der Unfall technisch gesehen nicht Spocks Schuld war. Das ist ja schon mal ganz gut. Ne? Und Spock fragt, ob nun alles in Ordnung sei. Und T'Pring, everything is not fine. So.
Ja, die passt wirklich irgendwie richtig gut in ihre Puppenrolle irgendwie. Die macht, also
ja,
über die habe ich tatsächlich so das eine oder andere Mal gelacht. Das war schon, das passt schon ganz gut.
Ganz gute One-Liner, genau.
Ja.
Ja, und dann rufen alle gleichzeitig nach Spock. Die Brücke braucht ihn, Engineering braucht ihn, der Turbolift erkennt die Crew nicht, Pikes Stuhl braucht ihn. Und Spock antwortet immer wieder acknowledged, gerät aber in Atemnot.
Stress,
ne? Ja, und um da irgendwann wieder rauszukommen, schlägt T'Pring ihm dann schließlich auch ins Gesicht. Ne? Weil sie erklärt, ja, pass mal auf, Spock, deine menschlichen Emotionen sind völlig überstimuliert. Zu viele Menschen verlangen gleichzeitig deine Aufmerksamkeit. Ne?
Ja.
Spock räumt ein, dass er, wie Menschen es ausdrücken würde, freaking out sei.
Ja.
Und T'Pring interessiert das nicht. Die versucht ihm dann eher mathematisch das Problem zu erklären. So, pass mal auf, Spock. Du kannst nicht allen helfen. Und wenn du es versuchst, wirst du bei allen scheitern.
Mhm.
So. Ja. Und ich sag dir, das ist ja die eigentliche Folge, die hier drin steckt. alles andere ist, ne, Hansen und Filz.
Ja.
So. Das ist die Folge.
Spocks
Problem ist die Vorstellung, dass Kompetenz eine unbegrenzte Verpflichtung erzeugt. So.
Ja, und vielleicht auch eine unbegrenzte unbegrenzte Ressource ist, so, ne?
Ja.
Was halt nicht der Fall ist.
Ja, beziehungsweise Kompetenz ist eine unbegrenzte Ressource, aber
die Umsetzung selbiger, ne?
Die Umsetzung, genau, ja. Ja. Und wer etwas kann, wird natürlich immer weiter belastet, bis die Fähigkeit selbst ein Problem wird, aber deswegen muss man dann ja priorisieren, wie T'Pring sagt. Ne? So, ja. Priorisiere. Folg nicht jedem Ruf, sondern entscheide, was zuerst wichtig ist. Ne?
Ja.
Also, eigentlich ist das eine Folge über Überlastung. Vielleicht ein bisschen über Burnout hier. Ne?
Ja, absolut. Und darum geht's ja. Ne? Also wenn er auch, das ist ja eine Panikattacke im Prinzip, die er da dann erlebt. Ne? Und das ist ja so ganz klassisch, wenn du überfordert bist und auf einen Burnout zusteuerst, dann sind das alles ja Symptome, die wir hier gerade erleben. Ne?
Absolut. Ja. Genau.
Und das ist halt eine der wichtigen Erkenntnisse, dass du halt nicht alles auf einmal schaffst. Das ist ein total wichtiger Satz von Tipring, ne? Dass du, wenn du alles versuchst zu schaffen, dann machst du nichts richtig. Ne? Und das heißt, du musst irgendwie fokussieren, du musst aussuchen, du musst auswählen und eine Aufgabe fokussieren und dann schaust du mal weiter. So, ne?
Ja, so, genau. So, jetzt kriegen wir aber noch ein kleines Problem. Uhura entdeckt nämlich ein Schiff. Ein Orion Interceptor. Sie sind ja in Orion-Gebiet.
Ja. Und sollten da ja eigentlich für Ordnung sorgen.
Genau. Das scannt die Enterprise und beginnt einen Anruf. Pike lässt natürlich nur Audio öffnen. Das funktioniert auch, weil Spock halt hin und her rennt. Die Orion-Captain stellt sich als, wenn ich das richtig verstanden habe, Captain Troll vom Schiff Voni vor.
Mhm.
Und die Captain behauptet, lediglich helfen zu wollen, weil sie haben gescannt und dann haben sie gesehen, ah, es ist nur ein Besatzungsmitglied. Das ist natürlich schwierig für so eine Enterprise.
Ja,
ne?
Oh, so viel Arbeit. Ja, wie geht das denn überhaupt? Ja.
Ja. Pike erklärt mit möglichst großer akustischer Stärke, nein, hier ist eine vollständige Crew an Bord.
Was ja auch keine Lüge ist. Vollständig sind sie ja.
Ja. Die OrionerInnen bewegen sich trotzdem weiter auf die Enterprise zu. Pike droht dann mit Photon-Torpedos. Kurz scheint der Bluff sogar zu funktionieren. Und dann versucht Uhura den Kanal zuzumachen, aber wegen ihrer Filzhände macht sie stattdessen Video auf.
Warum auch immer dann plötzlich die Filzhände funktionieren.
Ja, 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 es wurde ja gesagt, dass die schon funktionieren können, aber halt nicht zuverlässig.
Ja, ja, okay.
Und dann so, Captain Pike, are you a puppet? nein.
Nein, natürlich nicht.
So?
Ja, schöner Moment.
Aber ihr Mund bewegt sich beim Sprechen und der sieht genau aus wie eine Puppe. Ja, vielleicht. Und dann erzählt er tatsächlich von dem Level 5 Transporter-Unfall. Sagt aber, ja, aber wir sind immer noch ein voll bewaffnetes Föderationsschiff mit vollständiger Besatzung. Ich wiederhole, vollständige Besatzung. Do not mistake my temporary physical form for weakness. So.
Ja, und bei den Orion siehst du dann so, wie sich so langsam so ein Grinsen im Gesicht manifestiert und sie eine Chance wittern. Ne?
So, genau. Die haben offensichtlich gemerkt, dass nur Spock die Brücke kontrollieren kann.
Ja,
so.
Der im Hintergrund der auch die ganze Zeit hin und her läuft.
Genau. Dann ist das Schiff praktisch entwaffnet. So.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, die Orions dürfen hier wieder komplette PiratInnen sein. Ne? Also
ja.
Es gibt ja durchaus in Lower Decks den Versuch, die Schablone so ein bisschen zu erweitern, der Orions. Ne?
Ja.
Ja, aber jetzt sind sie wieder komplette Piraten.
Voll und ganz.
Oder das ist nur ein Vorurteil von Spock.
Das kann natürlich auch sein, ja. Und ja, es schwimmt ja dann zwischendurch so ein bisschen. Also sie sind ja jetzt nicht böse durch und durch.
Ja. Aber ich meine, das ist natürlich für die Serie jetzt auch eine sehr bequeme Entlastung. Ne? Also wenn wir eine Darstellung zu platt finden, sagen wir, naja gut, das ist halt Spocks Unterbewusstsein.
Ja, absolut. Ja, Rassist.
Ja, einfach Rassist.
Ja.
So, die OrionerInnen eröffnen jetzt das Feuer. Auf der Brücke schreien alle gleichzeitig nach den Schilden. Wir haben diese klassischen Puppe läuft schreiend irgendwie auf Kamera zu Szenen.
Ja.
Das können die bei Hansen immer sehr, sehr gut. Spock muss die Schilde aktivieren, das Schiff stabilisieren und auf sämtliche Befehle reagieren. Die Schilde sinken auf ungefähr 55%. Die Sensoren fallen aus. Auch die Sprachsteuerung funktioniert nicht mehr, wird an dieser Stelle jetzt gesagt.
Ach guck, alles klar, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Wichtiger Hinweis, weil ich auch mir die ganze Zeit gedacht hatte, warum führen sie 5 Minuten früher eine Sprachsteuerung des Captain's Chairs ein und dann toucht Pike ununterbrochen mit seinen Filzhänden drauf rum. So. Weil sprechen kann er ja.
Ja, richtig.
Ja, aber hier fällt auf jeden Fall die Sprachsteuerung aus. Pike schickt Spock jetzt nach Engineering, um die Antriebe wiederherzustellen. Ne? Also wieder dieselbe Struktur. Spock soll gleichzeitig Schilde, Navigation, Kommunikation und Maschinenraum sein. Und dann wird die Enterprise auch geentert. Ne? Im Maschinenraum lernt die Crew weiterhin, wie ihre Puppenkörper erstmal funktionieren. Ne? Scotty liegt unter einem Torpedo. So.
Ja.
Spock will helfen und dann stellt sich heraus, Scotty hätte sich einfach selber befreien können, weil er ist jetzt eine Puppe.
Ja.
So. Aber das wusste er nicht, also dass das geht.
Also das ist ein schöner Moment. Ne? Während Spock dann auch irgendwie versucht, dieses was auch immer hochzuheben, steht Scotty dann plötzlich so neben ihm. So, hä?
Ja.
Ich wusste auch nicht, dass das geht.
T'Pring will Spock jetzt gerne unterstützen. Sie kann selbst keine Phaser benutzen, Spock aber schon. Und sie warnt von dem Trick der Orion-Piratinnen, nämlich häufig täuschten diese einen Angriff an anderer Stelle vor und drängen an einer anderen Stelle dann ins Schiff ein. So. Der vermeintliche Einbruch in die Shuttle Bay ist natürlich eine Ablenkung. Mhm. Und ich finde es schön, das ist doch der Pring, der das hier sagt, oder habe ich das falsch?
Nee, es ist der Pring, der das sagt, ja, absolut.
Nee, es ist der Pring. Und der Pring hat ja, deswegen habe ich mir gedacht, der Pring hat ja die, hat ja Erfahrung mit Piratinnen, wegen The Serene Squall.
Ja.
Mhm. Oder wo sie ja selber in diese Piratenintrige rund um Angel verwickelt wurde, irgendwie. Ja. Spock schickt The Pring weg und versucht allein, die Eindringlinge aufzuhalten, wird aber dabei gefangen. So.
Ja, auch ziemlich unspektakulär. Was war denn das bitte für ein Move? Also so wirst du kein Geheimagent. Schießt einem, stellt sich in Gang, schießt einmal, nichts passiert, Phaser aus der Hand geschossen, vorbei. So, also was?
Ja, ich glaube, das war jetzt auch wieder, also es ist ja alles eine psychologische Folge für Spock und ich finde, das war jetzt auch diese Szene, in der Spock seine wirklichen Grenzen erfahren hat, weil T'Pring sagt ausdrücklich, das ist kein kluger Plan.
Ja.
Spock sagt, stimmt, aber ich habe keine andere Möglichkeiten. Kurz nachdem Pring ihm erklärt hat, dass er nicht allen helfen kann, opfert er sich sofort, um alle zu schützen. So.
Hm.
Ja. Naja, so. Die Brücke fällt dann auch. Die Orions verlangen von Spock die Kontrollcodes. Er weigert sich. Spock versichert dem Orion-Captain dann, dass die Puppencrew noch immer zu den besten Crews der Sternflotten gehöre und auf unvorhersehbare Weise zurückschlagen werde. Und die Crew versucht auch genau das an der Brücke.
Ja.
Aber das Problem ist natürlich diese kleinen weichen Fäuste. Ne?
Ja.
Gegen bewaffnete Orions ist das nicht besonders eindrucksvoll.
Ja. Una sagt dann ja auch irgendwann.
Tiny fists, ja, not so lethal.
Ja. Spürst du das überhaupt, was ich hier mache?
Ja, auf der Brücke verteidigt Pike natürlich vor allem seinen neuen Stuhl. Aber im Endeffekt, die Crew wird dann zurückgedrängt und Pelia wird in zwei Teile geschnitten.
Ups.
Und muss später zusammengenäht werden.
Ja, also es geht ja Gott sei Dank.
Es geht, genau. Alles kann erfolgen. Die Orions übernehmen die Brücke und damit auch größten Teil des Schiffs. So.
Ja, können aber ohne Kommandocodes tatsächlich jetzt nicht alles steuern. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was sie haben, ne?
Ich finde es ganz spannend. Also da ist eigentlich ein ganz guter Gedanke drin. Ne? Also die gesamte Infrastruktur ist für andere Körper gebaut als diese Puppenkörper.
Ja.
Das heißt auch, das ist ja auch so ein Technik-Philosophie-Gedanke. Ne? Technik ist nicht neutral.
Das stimmt, ja.
Die setzt bestimmte Körper, bestimmte Bewegungen, bestimmte Fähigkeiten voraus. Ne? Mhm. Und hat dementsprechend auch Barrieren bei Körpern, die eben nicht für diese Technik gemacht worden sind. So.
Ja, wobei ich es immer wieder faszinierend finde, dass dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Ortegas in irgendein fremdes Raumschiff steigt von einer ganz anderen Spezies und irgendwie mal kurz drüber nachdenken muss, aber dann irgendwie nach zwei Minuten auch versteht, wie man das fliegt. Also scheinbar scheinen das zumindest so für geschultes Personal trotzdem nicht kein Hindernis zu sein, wenn man denn zumindest über irgendwelche Gliedmaßen verfügt, mit denen man das quasi bedienen kann. Ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger.
Ich habe mal irgendwann, mir fällt jetzt auch leider kein Beispiel ein, aber ich habe mal irgendwann so ein Interview mit einer feministischen Wissenschaftsphilosophin gehört im Podcast und die hat auch erklärt, dass Technik auch auf, also im Prinzip patriarchal gebaut worden ist.
Mhm.
Dass es ganz viele Technik gibt, die gar nicht auf Frauen ausgelegt ist. So.
Interessant, okay.
Ich glaube, sie hat das an einem Beispiel vom Gurt erklärt, vom Autogurt.
Der ist mir gerade auch in den Kopf gekommen, ne? Ja. Finde ich ganz spannend, ja.
Ja. Und das, also Technik ist nicht neutral, ne? Mhm. Und das sieht man hier tatsächlich an dieser Stelle nochmal wirklich, ne? Also, es könnte ja auch eine Spezies kommen, die irgendwie, keine Ahnung, die keine leitfähigen Hände hat oder sowas und die kann einfach das Schiff nicht bedienen.
Absolut, ja.
Ja. Und die kann gar nichts machen. Also kann ja offensichtlich noch nicht mal telefonieren, ne? Also in diesem Schiff. Ne? Wenn man keine leitfähigen Finger hat, hat man einfach ein Problem.
Ja,
oder man muss die ganze Zeit so ein Wiener Würstchen mitbringen. Damit kann man das ja auch machen.
Nase. Ich benutze immer die Nase, wenn ich Handschuhe anhabe, aber es klappt auch selten wirklich präzise.
Auch das wäre eine andere Folge. Ich würde sie mir angucken, ehrlich gesagt.
Die Supernasen tanken Star Trek.
Ja, ist so schön. So, Die Crew zieht sich jetzt zurück. Pelia steht unter Schock, während aber die medizinische Abteilung versucht, sie wieder zusammenzunähen. Scotty versucht, sie auch zu beruhigen. Er sagt, sie habe schon so lange gelebt, dass sie auch das überstehen werde. Pelia entgegnet, Declan hätte vermutlich was Netteres gesagt. Also Pelia wurde halbiert und nutzt ihre letzten Kräfte, um Scottys Minderwertigkeitskomplex weiterzufüttern. Also Respekt.
Ja, toll. Echt.
Ich weiß immer noch nicht, und das ist jetzt seit 3 Staffeln so, ich weiß immer noch nicht, wo sie mit dieser Figur Pelia eigentlich hin
wollen. Das stimmt allerdings. Das ist, ja, das ist einfach skurril. Aber vielleicht ist sie auch genau das. Sie will einfach, soll einfach skurril sein und hat immer mal wieder...
Trollen.
Genau, hat immer wieder einen One-Liner, wo du denkst so, what? Ja. Ja.
Die Crew hat jetzt die Brücke und mehrere Decks verloren. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass jede Rückeroberung ohne Spock scheitern wird. Das heißt, sie brauchen Spock für alles.
Aber immerhin sind sie zusammen, ne? Also weil sie offensichtlich für die Orions keine Gefahr darstellen. Sie sind zusammen.
Ja. Und Pike meldet sich jetzt freiwillig, Spock zu retten. Er sei zwar kleiner und flauschiger als sonst, aber immer noch Captain.
Und die Frisur
retten, damit genau, die sitzt sowieso immer. Also Spock soll anschließend alle anderen retten, ne? Also er rettet jetzt Spock und Spock soll alle anderen retten.
Ja.
Also der Satz ist natürlich gleichzeitig heldenhaft und das Problem der gesamten Folge. Ne? Sie überlegen nicht, wie sie wieder handlungsfähig alle zusammen werden, sondern wie kriegen wir Spock wieder handlungsfähig?
Ja.
Also damit Spock uns alle retten kann.
Ja, aber der Gedanke ist ja nicht total verkehrt, weil er ist der Einzige, der wirklich irgendwie was ausrichten kann. Auch wenn er, als er die Chance hatte, was auszurichten, jetzt keine total super Figur gemacht hat.
Aber du musst es ja immer sofort übertragen, ne? Also die Frage ist das Spocks Überforderung oder ist es vielleicht sogar heimliche Selbstüberschätzung? Ne? Also weil es ist ja nicht nur alle verlangen zu viel von mir, sondern auch ohne mich kann buchstäblich niemand irgendwas.
Das stimmt, ja. Wenn du es auf diese Interpretationsebene hebst, dann ist das tatsächlich kann man das sehr gut als eine Vision absoluter Selbstüberschätzung sehen, ja.
Ja, so. Spock wird jetzt verhört. Der Orion versucht zunächst, ihn mit Schmerzen und Folter einzuschüchtern und Spock sagt, naja, als Vulkanier bin ich dagegen weitgehend immun.
Mhm. So.
Danach entwickelt sich dann ein Gespräch über die Geschlechterverhältnisse in der Orion-Gesellschaft. Mhm. Es geht um Orion-Frauen und Männer und eine sehr spezifische Machtverteilung.
Mhm.
Und Spock so, ja, also Kontrolle hängt auf Vulkan nun gar nicht vom Geschlecht ab.
Mhm.
Wissen wir, ne? Weil T'Pring wirkt immer mächtiger als Spock.
Das stimmt. Ja. Auch ehrlich gesagt nicht vollständig gleichberechtigt. Ne? Also soll ja auch viel um Gleichberechtigung gehen in dieser Kultur.
Ja, aber ich finde es hier ganz schön, dass da wieder angeteasert wird, was Tandy eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, ne? Dass eigentlich die Frauen hier die Orion-Gesellschaft dominieren, auch wenn das dann auf Außenstehende öfter mal nicht so wirkt.
Mhm.
Und dann beginnt irgendwie so eine psychologische Analyse von Spock, ne? Dieser Orion erkennt dann, dass er nicht nur wegen der Gefangenschaft gestresst ist, ne?
Ich bin wahnsinnig empathisch, sagte so, what? Ist das dein Text wirklich? Ja.
Er sagt dann, ja, du bist auch das einzige Nicht-Puppenwesen auf dem Schiff und die gesamte Crew verlässt sich jetzt auf dich. Und Spock so, das ist wohl schwierig. So, ne? Und dann sagt der Orion auch, ja, warum nutzt du denn nicht einfach deine vulkanische Ruhe aus und blendest den Lärm aus? Und Spock so, ja, kann ich nicht, ich bin ja nur Halbvulkanier. Ne? So. Aber es gibt ja T'Pring, die könnte ihm helfen, ne? Und der Orion rät deswegen, ihr genau zuzuhören.
Mhm. Also es ist eigentlich
selbst gestresst,
es ist eigentlich eher so ein innerer Monolog, der hier stattfindet, ne, mit dem Wissen, was wir haben, wenn wir die Folge zu Ende gesehen haben.
Genau. Ja, genau. Und deswegen versucht er jetzt irgendwie wieder seine inneren Channel zu T'Pring wieder zu aktivieren und lernt dadurch, wenn er selbst gestresst ist, dann soll er die Augen schließen und vorübergehend die Kontrolle aufgeben und alles über sich hinwegziehen lassen und danach ist der Stress verschwunden.
Mhm.
Wie findest du das, dass diese feindliche Orion plötzlich der beste Therapeut an Bord ist?
Ich fand es tatsächlich irgendwie relativ strange, erstmal. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, okay, ich meine, wenn der Orion hier irgendwie sonst nichts zu tun hat, warum kann man nicht auch mal ein bisschen irgendwie Deep Talk machen, ne? Und vom Orion hätte es ja tatsächlich auch eine Taktik sein können, ne? Wenn er sagt, irgendwie er ist sehr empathisch, quasi Spock ein wenig zu triggern, warum sich Spock darauf einlässt und dann wirklich anfängt, hier über sein Innenleben zu sprechen, das war schon ein stranger Moment und da habe ich schon gedacht, so, hä, was ist hier los? Und das habe ich mir dann kurz damit erklärt, dass Spock halt wirklich in so einer desolaten Situation ist, dass er irgendwie jede Gelegenheit nutzt, um mal eben kurz zu reflektieren oder mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Aber es ist schon eine komische Situation.
Ja, und ich finde sowohl die Auflösung ein bisschen komisch, ne? Also die bewusste Entscheidung, etwas nicht zu kontrollieren, ist eine Form von Kontrolle.
Mhm.
Ja. Also von Selbstkontrolle vielleicht, aber ansonsten habe ich dann einfach etwas, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Vielleicht wäre auch Delegieren eine bessere Lösung, aber das ist halt nicht das, was Spocks Unterbewusstsein ihm sagt. Und grundsätzlich, Spocks Unterbewusstsein ist ja das, was hier arbeitet.
Ja.
Und Spocks Unterbewusstsein erklärt Spock jetzt, was Spocks Unterbewusstsein hören muss. Ist sehr effizient, ist Therapie ohne Fremdperspektive und ist irgendwie, ist das möglich?
Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie zielführend das am Ende ist, ne? Aber ja.
Also Spock begibt sich hier in die kleinste Echokammer der Welt. Wirklich. Ja. Redet nur mit sich selbst.
So. Absolut, ja.
Ja. So, der Orion-Captain bringt Pike jetzt zu Spock. Wenn Spock die Kontrollcodes nicht herausgibt, soll Pike aus der Luftschleuse geworfen werden. Und Spock sagt, naja, es ist unlogisch, mich zu töten. Ich bin ja der einzige Mensch an Bord. Ne? Mhm. Der Orion sagt, ja, genau, deswegen werfe ich jetzt Pike raus. Also das, so ist die Reihenfolge.
Ja.
Und Pike bittet Spock dann nichts zu tun, weil er sei ja die einzige Person, die Crew retten könnte.
Ja.
Und dann wird Pike rausgeworfen. Wir haben an der Luftschleuse noch eine kurze Wrath of Khan-Szene.
Genau. Ne?
Also Pike beginnt dann noch mit The Needs of the Many und sie halten sich die Hände so an, ja, an die Luftschleuse.
Natürlich, so. Ja.
Ja. Wird aber unterbrochen. Pike wird ins All geschleudert und stirbt. Vielleicht. aber bevor wir darüber sprechen, wie kann Spock denn eine Szene aus seiner Zukunft hier in der Vergangenheit sich erträumen?
Das ist Zufall, Andy.
Oder handelt er in Wrath of Khan nachher so, wie er es hier im Traum gesehen hat?
Er handelt einfach so, wie er in jeglicher Szene handeln würde, wenn es um einen Abschied geht an einer Scheibe, dann ist es irgendwie nur konsequent, da seine Hand gegen zu pressen und den vulkanischen Gruß zu formulieren, weil das macht man halt so. Das ist halt einfach eine zweite Szene, wo er das gemacht hat, was man halt in solchen Szenen macht.
So, okay. Die Frage ist jetzt auch, die Bedürfnisse der vielen, wäre das nicht die Enterprise eventuell einfach zu opfern? Also die Codes rauszugeben und damit irgendwie alle zu befreien?
Ja, aber befreist du damit alle, ist halt die Frage, ne? Oder machst du dich damit komplett überflüssig und alle werden aus der Luftschleuse gejagt, inklusive Spock?
Ja, im Sinne, man verhandelt nicht mit Terroristen, ja?
Ja, okay. Ist ja, ne, du weißt ja nicht, was, also spätestens dann wirst du ja wirklich gar nicht mehr gebraucht, ne?
Ja, gut, stimmt auch ein bisschen.
Hm.
Ja. Gut. Gehen wir weiter.
Ja.
Pike lebt. So. Also die Crew hält Pike zunächst für tot, aber dann sagt jemand, Moment mal, aber ihr wisst schon, der ist ein Puppe, ne?
Ja.
Also der hat einen Puppenkörper, ne? Und wir haben jetzt schon gesehen, Pilia ist zerrissen worden, die wurde wieder zusammengenäht, ne? Andere Figuren wurden geworfen, zerquetscht, auseinandergenommen und so weiter. Die leben alle noch.
Ja.
Ne?
Und wir atmen
warum
halt
soll
nicht.
Warum soll Weltraumpuppen töten können? Und dann klopft Pike von draußen an die Scheibe. Hallo, ich bin immer noch hier draußen.
Ja.
So, lass mich mal wieder rein. Und nachdem er zurück an Bord ist, hält er dann eine sehr dramatische Rede über das schwarze, unendliche Nichts. Zunächst habe er geglaubt, der Tod hole ihn. Dann habe er erkannt, dass er noch immer zwischen den Sternen lebe. Und dabei sei ihm etwas klar geworden. Sie haben die ganze Zeit falsch gekämpft. Er ist kein Starfleet-Captain mehr. Er ist jetzt ein Puppen-Captain.
Ja, wir müssen das.
Ich finde es schön, dass Anson Mount hier auf jeden Fall noch seinen Monolog bekommt.
Ja,
Vertrag ist Vertrag.
Vertrag ist Vertrag.
Auch als Handpuppe.
Wir müssen anfangen zu denken wie Puppen.
Ja. dieser Satz, I'm no longer a Starfleet Captain, I'm a Puppet Captain. Also, ist schon irgendwie großartig.
Mhm.
Ist aber auch irgendwie ein Satz, bei dem ich denke, stell mal vor, den hätte Worf gesagt. Na gut, der war kein Captain. Stell mal vor, den hätte Picard gesagt. Gut, Picard hat den Kackhaufen-Emoji gespielt. Das wird immer wieder an dieser Stelle angesprochen werden. Ne? Hm. Ja.
Ja.
Trotzdem, ich sehe Patrick Stewart nicht mit dem Satz, I'm a Puppet Captain.
I'm a Puppet Captain.
Ja.
Ja.
Ja. Aber es ist schön, dass Pike hier irgendwie diesen Science-Fiction-Kern, diese Nummer da versteht, ne, weil die Verwandlung ja nicht nur Einschränkung ist, ne, sondern auch die Regeln verändert. Ne? Also die Crew kann jetzt eben ihre Puppenfähigkeiten nutzen,
ja,
sich durch kleinere Öffnungen bewegen, sich gezielt werfen lassen, Verletzungen locker überstehen. Ne? Mhm. Und vor allem braucht sie offenbar keinen Sauerstoff.
Hm. Wichtiger Hinweis, ja, halten wir im Hinterkopf.
Genau, da müssen wir wohl weitergehen. Pike erklärt jetzt seinen Plan. Ne? Also, sie müssen jetzt wie Puppen kämpfen.
Mhm.
T'Pring weigert sich, weil sie hat keinen Bock auf das Chaos. Ne? Situation sei absurd genug. Ne?
Ja.
Scotty hat halt die gesamte Besatzung in Puppen verwandelt. Und daraufhin schreit sie sehr lang einfach nur, no! Und Pike völlig begeistert und sagt so, boah, das ist doch hier das perfekte Beispiel. Du kannst hier, selbst du kannst hier einen emotionalen Ausbruch machen. Ne? Das ist wirklich Puppet Advantage. Ne? Ja, und T'Pring sagt, naja, stimmt, okay, das ist korrekt.
Ja, ja, schöner Moment. War hier eine ziemlich witzige Szene, ja.
Ja. Pike will Spock jetzt befreien und die Brücke zurückerobern. Und dafür muss Chaos ausdrücklich Teil des Plans werden, was T'Pring immer noch ein bisschen anzweifelt. Aber gut, sie stimmt jetzt zu, sich auf das Chaos einzulassen.
Mhm.
Absurdity is baked into the premise.
Ja, das leben sie dann auch, ne?
Ja, also es lebt vor allen Dingen die Folge. Ich finde, das Drehbuch sagt uns damit ja direkt, ja, es ist absurd, genau darum geht's.
Ja.
Das ist ein bisschen charmant, ist aber natürlich auch irgendwie ein rhetorisches Schutzschild.
Total, ja, ja, klar.
Weil du darfst im Prinzip diese ganze Absurdität nicht kritisieren, weil wird ja gesagt, ja, ja, klar, ist das absurd. Das haben wir in der Folge gesagt, mein Freund.
Ja, das ist die Prämisse, ja, dieser Folge.
Ja.
Hast du nicht verstanden?
Ja. Die Frage ist, ob T'Pring hier wirklich was lernt. Also lernt T'Pring hier, dass rationales Handeln unter absurden Bedingungen absurd aussehen kann.
Ja, T'Pring lernt gar nichts, weil auch sie halt Bestandteil von Spocks Kopf ist. Ne?
Stimmt auch wieder, stimmt. Ja. Genau. Spock träumt, dass seine Ex-Verlobte
menschliche
Enterprise... Ja. Pass auf, dass seine Ex-Verlobte die chaotische Enterprise endlich so liebenswert findet wie er selbst.
Ja.
Weil er rationalisiert sich ja auch, dass er die Enterprise eigentlich mag. Weil diesen ganzen Scheiß, warum sollte er den mögen? Also deswegen, er rationalisiert sich das hier voran. So.
Ja, absolut. Ja. Endlich versteht sie ihn.
In seinem Traum dürfen am Ende alle bestätigen, dass seine Lebensentscheidung richtig war.
Richtig.
Ist schon okay, dass du hier bist, Spock. Das ist schon okay. Das läuft alles super.
Geil, ja.
So, die Crew beginnt jetzt mit der ersten Phase des Plans. Also sie versuchen irgendwie das Ding, die Orion aus dem Hinterhalt zu überwältigen. Scotty hat einen Handschuh gebaut, der die elektrischen Eigenschaften in menschlicher Haut nachahmt. Ist auch super.
Ja.
Vielleicht die technisch sauberste Idee, ehrlicherweise, dieser Folge. Ne?
Absolut, also, ja.
Man kann das ja irgendwie kompensieren. Man kann ja irgendwas bauen, was dann auf diese ganzen Touchscreens reagieren kann.
Ja, finde ich wirklich einen guten Move, ja.
Ja. Ich sag ja, die hätten sie von Anfang an aus der Kombüse eine Wurst holen sollen.
So, ja.
Mit einer Wurst geht's super. So.
Absolut.
Scotty fragt dann auch, ist meine Erfindung denn cleverer als irgendwas, was Declan gebaut hätte? Und Pelia sagt, naja, ich bin nur so hart zu dir gewesen, weil ich wusste, dass du es aushalten kannst. Declan, der war immer so eine Heulsuße. Ne? Außerdem haben die Eltern im zuständigen Gremium gesessen. So, das war ein Legacy-Student quasi. Ne?
Mhm.
Und damit bekommt Scotty die Information, die er sein ganzes Leben lang hören wollte, nämlich Declans Erfolg war womöglich nicht das Ergebnis größerer Begabung, sondern im Prinzip nur von seinen Eltern.
Mhm.
Schön für Scotty, etwas spät für eine gesunde Lernbiografie.
Mhm.
Ich finde auch Pelia problematisch mit, ja, ich war härter zu dir, weil du stärker bist. Das ist schwierig, ehrlich gesagt, von der Logik her. So.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das total schön, dass Scotty endlich hier sein psychologisches Trauma bewältigt bekommt. Wenn es denn nicht alles in Spocks Kopf passieren würde.
Ja, das stimmt. Und das Trauma, das ist ja offensichtlich ein reales, weil der Anfang der Folge, der hat ja schon so stattgefunden.
Eben, genau. Ja. Naja, T'Pring wird jetzt von Ryans entdeckt und als Erpressung für Spock benutzt.
Ja.
Ne? T'Pring fordert Spock dann, um auch auf standhaft zu bleiben. Sie verrät ihm dann, hey, Pike lebt, die Crew hat einen Plan, Spock muss nur auf die Brücke. Und dann sagt T'Pring noch, außerdem bin ich eine vulkanische Puppe und kann keine Schmerzen fühlen. So. Die Orion testen das, sie verbrennt ihre Hand.
Ja.
Und sie nutzt dann das aber, um einen Orion zu verbrennen. Und damit sind die Orions kurz abgelenkt und dann sagt sie nochmal Spock, dass ihre Gefangennahme Absicht gewesen ist, ne? Und vorgetäuschter und vorübergehender Kontrollverlust sei eine vollkommen logische Methode, um einen Narren zu besiegen.
Mhm.
Die einzige echte Lüge war, dass ihre Hand nicht wehtun würde. Autsch.
Ja, sieht nicht gut aus. Aber die Hand funktioniert zumindest noch.
Genau, zumindest für ein Mindmeld funktioniert sie noch.
Ja,
genau. Um Pikes Plan dann schneller zu übertragen. Love make us do stupid things. Sagt die Orion. T'Pring würde vermutlich sagen, naja, aber nur, wenn man schlecht plant.
Ja.
Sebastian, was sagt das über Spock aus, dass er davon träumt, T'Pring würde sich freiwillig foltern lassen, um ihn zu retten?
Naja, ich meine, erstmal ist es ja schon auch ein logischer Move, ihn zu retten. Ne? Also wenn er der Einzige ist, der irgendwie ordentlich Kontrolle über dieses Schiff bekommen kann, ist das schon irgendwie ein logischer Akt. Aber irgendwie ist es natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, man kann natürlich auch das Gefühl bekommen, dass es ihm vielleicht ganz gut gefällt, dass seine Ex sich für ihn opfert. So, ne? Oder dass er es vielleicht ganz gerne sehen würde. Oder dass er dieses, ne, das ist ja schon eine Art von Zugeständnis auch irgendwie von ihr, ne?
Er schreibt sich hier schon eine Liebesbestätigung in die eigene Krise rein,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Naja. Und auch diese starke T'Pring-Szene ist am Ende nie passiert.
True.
So, die Puppencrew greift jetzt die Brücke an, sie kriecht durch kleine Öffnungen, lässt sich werfen, taucht überall auf, nutzt ihr Körper wie Ablenkungsmanöver. Die Orion können kaum erkennen, woher der nächste Angriff kommt. T'Pring sagt Spock, dass die Hijinks nicht das Hindernis sei, sie seien die Lösung. Ne?
Mhm.
So. Und Spock erkennt dann schließlich, was er tun muss. Ne? Er muss die Enterprise nicht in ein vulkanisches System verwandeln, ne? Nicht zurück zur Logik, er muss innerhalb ihres Systems funktionieren.
Mhm.
Was dann auch irgendwie eine Aussage über Föderation ist. Ne? Zusammenarbeit bedeutet, dass unterschiedliche Arbeitsweisen gemeinsames Ziel bekommen.
Mhm.
Roddenberry, ne? Das ist wieder das Wir-Gefühl, das Crew-Gefühl, was du immer angesprochen hast. Ne?
Stimmt, ja.
Die Crew gewinnt, weil sie akzeptiert, was sie geworden ist. Ne?
Ja.
Wäre eine sehr schöne Trackbotschaft, wenn es denn passiert wäre.
Wenn es denn passiert wäre, genau. Das ist dann halt das, was uns da wahrscheinlich am Ende hindern wird, da die Roddenberry-Romantik zu hoch zu hängen.
Das könnte sein.
Das könnte sein.
Wobei wir nicht nur spoilern, was wir dann am Ende sagen.
Die Katze aus dem Sack, hier, du weißt schon.
Ja, let the cat be in the sack. So, Spock gelangt zu Pikes neuem Stuhl, benötigt Pikes Hilfe, um Zugriff zu erhalten. Ja, klappt natürlich nicht, dann werden sie noch ein bisschen beschimpft. Im Endeffekt sagt Pike dann nur, ja, Spock spart nur Sauerstoff. Und während der Orion-Captain redet, hat Spock über Pikes Stuhl die Lebenserhaltung abgeschaltet, weil das geht ja, das haben wir ja eingeführt worden,
ja.
Ne? Check aufs Stuhl.
Ja.
Also werden die Orions bewusstlos und die Puppen brauchen keinen Sauerstoff. Und Spock hält lang genug die Luft an, damit ist die Brücke zurückerobert.
Ja. Ja, eigentlich kein schlechter Plan. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist die lange Zeit, die Spock zwischen der Umsetzung des Plans und bis er dann auf dem Stuhl ist, dann einfach nur auf der Brücke rumgestanden hat und das völlig unbehelligt machen konnte. Ne? Also gefühlt vergehen da Minuten. Ja, es ist Chaos irgendwie, aber es vergehen Minuten, ohne dass jemand so richtig Notiz davon nimmt, dass er da rumsteht.
Ja, und wissenschaftlich ist die Szene auch ein bisschen Unsinn, weil wenn Spock die Lebenserhaltung abschaltet, dann verschwindet ja nicht sofort der Sauerstoff im Raum.
Ja, zumindest nicht schnell, oder? Er hat auch den Staubsauger eingeschaltet, ne?
Ja, vielleicht, aber das wird nicht gesagt. Dann müssten wir das Drehbuch für ihn schreiben. Weil ja. Die Anlage hört ja jetzt nur auf, neuen Sauerstoff bereitzustellen. Ne? In dem geschlossenen kleinen Raum, da würden Menschen jetzt nicht innerhalb von 3 Sekunden bewusstlos werden.
Ja.
Außer die Atmosphäre würde aktiv aus der Brücke abgepumpt werden. So. Aber Pike zählt meiner Meinung nach nur praktisch 3-2-1 runter. So, und da kippen die alle um.
So ist es, ja.
Aber vielleicht träumt Spock einfach sehr ungenau über Raumfahrt. Was für einen Wissenschaftsoffizier natürlich ein bisschen beunruhigend ist, hätte ich
gesagt. Das stimmt allerdings. Na, aber das können wir eben im Zweifel auch schon zugestehen. Das ist schon okay. Ja.
So. Die Orion werden von Scotty in die Brick gebeamt. Spock bekommt rechtzeitig eine Sauerstoffmaske. Pike denkt über einen neuen Stuhl nach, weil der liebt seinen neuen Stuhl, aber die vollständige Abhängigkeit von Handerkennung ist möglicherweise doch keine so gute Idee.
Das könnte natürlich dann so ein bisschen vorbereiten, dass wir dann doch wieder einen Stuhl haben, in dem es Knöpfe gibt, auch in TOS dann halt diesen Stuhl sehen mit den Knöpfen drauf.
Ja, ist eigentlich ein sinnvoller Gedanke. Ne? Also ja. Moderne Systeme werden ja oft bequem, weil sie Komplexität unsichtbar machen. Aber wenn dann irgendwas ausfällt, fällt dafür alles gleichzeitig aus. Irgendwie.
Ja, also. Genau. Ja.
Also, das ist ja, deswegen kann man ja neue Technik auch im Prinzip nicht mehr reparieren.
So, wobei die EU das ja jetzt geändert hat.
Die was hat das geändert?
Die EU hat das geändert.
Ja, gut, aber also, dass man es repariert, dass man es versuchen muss, aber also,
ob es dann geht,
keine Ahnung, ja. Wenn ich irgendwie so ein, ich habe jetzt noch ein paar alte Sachen, 20 Jahre alte Sachen, Computersachen weggeschmissen. Ne? Da war zum Beispiel so ein Umschalter zwischen 2 Audioquellen. Ne?
Ja.
Ne? Da wurden einfach so 2 Audioquellen reingestöpselt und hinten ging ein Kabel raus, das dann zu alten Computerboxen ging. Ne? So.
Ja, ja.
Ich glaube, wenn ich das Ding aufgeschraubt hätte, hätte ich es selber reparieren können.
Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Also da ist wahrscheinlich nicht viel mehr drin als ein paar Kabel, die zusammengelötet sind.
So, genau. Jetzt habe ich hier aber ja diesen HDMI-Switch, ne?
Ja.
Da sind garantiert so viele Platinen drin, dass ich da gar keine Ahnung habe, wie das Ding funktioniert.
Nee, das kannst du vergessen. Ja, das kannst du wahrscheinlich nur in die Tonne drücken.
Ja. Also, manchmal ist alte Technik schon ganz gut.
Voll, ja.
Und gleichzeitig ist natürlich so die Aussage, der alte Stuhl war besser, ist natürlich auch eine herrlich passende Botschaft für Star Trek. Ne? So.
Ja.
Also, sobald irgendwas Neues kommt, flippen ja alle hier aus. Ja,
der alte Stuhl war besser.
Ja, genau. Oder wie kann man sich denn so auf einen Stuhl setzen?
So. Ja, so, ja, ja.
Ja. So, Scotty hat inzwischen auch die Rückverwandlung gelöst. Der ursprüngliche Versuch war fast korrekt. Ihm hat nur noch präzise Berechnung der Quanteneigenschaften gefehlt. Spock fragt sich, warum die Crew dann immer noch aus Puppen besteht. Und die Antwort ist, sie möchten vorher noch was ausprobieren.
Aha.
Und was sie ausprobieren wollen, ist, dass sie als Puppen frei durch den Weltraum fliegen, Torpedos abfeuern, ihre neuen Möglichkeiten genießen. Mehrere Figuren erklären auch, was sie am Puppendasein vermissen werden. Auch der zweite Helmsmann, der noch durchgeschossen worden ist, den haben wir eben noch vergessen zu erwähnen, dass der durchgeschossen worden ist.
Naja, stimmt, ja.
Und dann stellen sie fest, dass sie sich im Vakuum sprechen hören können. How are we talking right now? It doesn't even make sense.
Ja, vielen Dank dafür, ja.
Die Folge weiß es. Sie
ja.
Zeigt auf die Physik, die nicht funktioniert. Sie lacht und fliegt weiter.
Finde ich
sympathisch.
Okay. Finde ich okay. Ja.
Oder die erzählerische Version von man darf mich nicht kritisieren, ich habe mich schon selbst beleidigt.
So. Ich glaube, ich fand es irgendwie ganz witzig, weil das halt irgendwie so der Moment ist, wo du dir irgendwie überlegst, eigentlich wenn du weiter überlegst, kommst du dann zu der Frage, wie sprechen die denn überhaupt? Also, wenn die nicht atmen, dann haben die ja auch keine Luft. Wenn die keine Luft haben, was erzeugt dann den Schall? Also, womit sprechen die? Und wenn du dann noch irgendwie sagst, okay, sie benutzen keine Luft, um zu sprechen, dann kannst du natürlich irgendwie sagen, okay, ja gut, dann können sie natürlich auch sprechen im Weltall, weil da brauchen sie ja keine Luft zum Sprechen, wie auch immer sie sprechen. Aber das stellt sich ja immer noch vor neue Probleme.
Ja, genau. Also gehen wir weiter. wir gehen zu T'Pring, deren vulkanische Beobachtung bzw. ihr Kelrack ist jetzt abgeschlossen. Spock fragt, warum sie nicht mit den anderen ins All gegangen sei. Und T'Pring sagt, naja, aber also die Gesetze der Physik herauszufordern, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Ne?
Ja.
Aber ihre Sicht auf diesen Unsinn, diese Hijinks auf der Enterprise, die ist verändert. Ne? Die Crew arbeitet zwar unorthodox, aber Wissen, Sicherheit und gegenseitiger Schutz sind immer irgendwo am Start. T'Pring findet das mittlerweile irgendwie sogar ganz liebenswert.
Also sie wird hier zu Roddenberry. Also sie findet ja das gut, was Roddenberry gut findet, ja.
Ja, im Prinzip ja. Spock sagt, naja, auch meine menschliche Seite fandst du irgendwann mal liebenswert. So. Und dann fragt T'Pring, ob er weiterhin zu einem Leben der Logik zurückkehren wollte. Und Spock sagt, unbedingt, bitte, unbedingt.
Nach der Folge würde ich das auch wollen.
Nichts erzeugt ein größeres Verlangen nach Ordnung und Logik, als von Puppen umgeben zu sein. Was ein merkwürdiger Abschluss für Spocks Erkenntnis ist, ehrlich gesagt. Weil die gesamte Folge zeigt ihm, dass Logik allein nicht reicht.
Ja.
Und anschließend sagt er dann, dass er sehr dringend zurück zur Logik möchte.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich eine unlogische Abschluss, ne, weil eigentlich, ne, es geht ja für ihn auch so ein bisschen darum zu kontrollieren, was er gerade tut, und es ist viel zu viel und, ne, auch so ein bisschen um Kontrolle wieder zurück zu bekommen. Und die Folge sagt ja dann so, ja, komm eben auch mit dem Chaos klar oder komm auch damit klar, dass sich nicht alles kontrollieren lässt. Sie auch den Vorteil, den Chaos haben kann. Das ist ja die letzte Szene im Prinzip. Wir stiften Chaos und gewinnen die Kontrolle zurück damit. So, ne? Und eigentlich passt die Message dann am Ende gar nicht so richtig zu dem, was wir dann gesehen haben.
Nee, irgendwie nicht. Spock hat irgendwie einen Weg gefunden, warum seine bisherige Entscheidung trotzdem richtig bleibt, aber das ist ja mehr irgendwie auch nur ein Rückzug.
Ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall wacht er dann auf. T'Pring sitzt neben ihm. Er fragt, wann sie sich zurückverwandelt hat. Und sie sagt so, was? Wie zurückverwandelt?
Wohin? Was?
Ja, von der Puppe. Ja, ich war nie eine Puppe. Niemand war jemals eine Puppe.
Ja.
Was nicht ganz stimmt. Also es gab Puppen. Eine sitzt noch am Schreibtisch.
Das stimmt.
So. Aber niemand an Bord war jemals eine Puppe. Spock war nach dem Transporterunfall mehrere Stunden bewusstlos. Der reale Unfall hat lediglich seinen Shuttle und einige von den Relaisbojen da beschädigt. Spock erkennt auf jeden Fall, dass er einen extrem detaillierten Traum hatte, in dem alle außer ihm Puppen waren. Und in diesem Traum hat T'Pring ihm geholfen, Angst auszuhalten und unlogisch zu akzeptieren. Findet T'Pring auch ganz praktisch.
Ja.
Weil dafür ist sie da gewesen.
Ja, hat aber eigentlich nichts gemacht.
Nee, jetzt ist ihre Hilfe nicht mehr notwendig.
Ja.
Und deswegen sagt sie, na, Tee?
Ist das der Beginn einer neuen Romanze?
Vielleicht, so. Spock wirkt so ein bisschen desorientiert, dann sieht er auch noch Little Ricky und hat dann wirklich gar keinen Bock mehr.
Ja, das hat so ein bisschen Chucky-Vibes am Ende irgendwie, ne?
Genau. Scotty hatte die Puppe neben ihm abgelegt, weil er hoffte, dass sie Spock beim Aufwachen helfen oder ihn aufheitern würde.
Warum auch immer.
Aber sie macht weder das eine noch das andere.
Ja,
und deswegen verlassen sie jetzt das Quartier.
Spooky.
Ende.
Huh.
Huh. Sebastian.
Ja.
Ich muss, glaube ich, meine Bewertung vor der Taxonomie machen diesmal.
Okay. Du wirst mir sicherlich erklären.
Ich bin dran mit Bewertung.
Du bist dran mit Bewertung, genau. Du wirst mir sicherlich erklären, warum du diese Notwendigkeit siehst.
Weil die Taxonomie, finde ich, davon abhängt.
Okay.
Diese Traumauflösung.
Ne? Ja.
Es ist nicht so, dass ich diese Traumauflösung hasse, weil ich sie nicht verstehe. Ich hasse sie, weil ich sie gut verstehe.
Ja.
Weil dieser Traum, also ich verstehe, was diese Folge machen wollte. Der Traum ist eine psychologische Versuchsanordnung im Endeffekt. Mhm. So, die gesamte Crew ist hilflos, weil Spock sich unentbehrlich fühlt. Alle rufen gleichzeitig nach ihm, weil er überfordert ist. Ne? Also Spock hat einerseits ein Helfersyndrom, andererseits hat er ein Burnout. Ne? Die Technik erkennt nur seine Hände, weil er glaubt, allein handlungsfähig zu sein. Also nur seine Hände, ne? Dann auch La'an wird weich und ungefährlich, weil Spock ihre Angst vor Kontrollverlust kennt.
Ja.
T'Pring lernt, Chaos zu akzeptieren, weil Spock von ihr die Bestätigung seiner Lebensweise möchte. Das ist schon alles auch strukturell gut gemacht. Ne? Die Orion zwingen ihn, Kontrolle loszulassen. Pike zeigt ihm, dass die Enterprise durch Anpassung gewinnt. Little Ricky war da und deswegen ist sein bewusstloses Gehirn mit der Puppenwelt verknüpft gewesen, weil er offensichtlich ein Puppentrauma hat aus irgendeinem Grund. Das ist ja alles sauber gebaut.
So. Ist es, ja.
Aber diese Auflösung, das war alles nur ein Traum. Ich glaube, wir haben da in einer der letzten Folgen noch drüber gesprochen, über so eine Auflösung.
Ja.
So. Und das zieht fast jeder anderen Figur die Entwicklung unter den Füßen weg. Weil La'an hat ihre neue Körperlichkeit nicht erlebt,
ja.
Was eigentlich ein guter Moment war. Pike hat seine Führung nicht verändert,
ja.
Was eigentlich auch ein guter Moment war, ja. Als er da zurückkommt und sagt, hey, wir müssen jetzt wie Puppen denken. So. Scotty hat seinen Minderwertigkeitskomplex nicht verarbeitet. Die Szene hat überhaupt keinen Sinn gemacht in Spocks Kopf,
ja.
Weil Spock hat mit Scotty eigentlich gar nichts zu tun.
Nee. So.
Das heißt, Pelia hat Scotty nie die Wahrheit über Declan erzählt.
Mhm.
T'Pring hat sich nicht aufs Chaos eingelassen. Das heißt, Charakterentwicklung T'Pring gibt's auch nicht. Die Crew hat nichts erlebt. Das war alles nur Spock.
Ja.
Das heißt, der reale Fortschritt ist, er spricht, fährt vielleicht nicht schweigend nach Vulkan, erzählt irgendwie einer anderen Person, was mit ihm passiert ist. Das, was gut ist, aber im Endeffekt, diese Therapiestunde, Spock therapiert sich im Schlaf und bekommt dann am Ende Tee?
Ja, und es ist ja nicht mal die Erkenntnis, die Folge irgendwie mitbringt. Also ich finde, die Erkenntnis am Ende, wie du ja eben schon gesagt hast, die erklärt sich irgendwie nicht so richtig aus der Folge. Also das, was Spock quasi mitnimmt.
Im Gegenteil, er fällt
ne?
wieder zurück.
Genau. Ja. Es ist halt nicht das. Also hat dieser Traum am Ende eigentlich gar nicht so richtig in ihm bewegt.
Und da muss man dann sagen, also wenn Star Trek sowas gemacht hat, ne, so eine Rückkehr zu allem, wo viele irgendwas vergessen,
ja.
So, ne, dann waren das teilweise extrem gute Folgen, wie in Inner Light zum Beispiel.
Ja.
Ne, so.
Wobei es hat er nicht vergessen.
Nee, Picard hat es nicht vergessen, aber kein anderer hat irgendwas erlebt. Das ist ja dasselbe hier. Ne?
Ja,
so,
ja,
Spock hat ja diesen Traum auch nicht vergessen, ne? Aber kein anderer hat irgendwas erlebt. Aber Picard behält die Erinnerung und die Flöte und es hat immer wieder Auswirkungen. Es verändert Picard nachhaltig.
Ja.
So. Far Beyond the Stars. Ne?
Mhm.
Erlebt nur Sisko.
Ja.
Wird aber auch nicht wertlos dadurch, weil unklar bleibt, was real war. Weil Siskos Erfahrung verändert ja seinen Blick auf sich und seine gesamte Welt. So.
Voll.
Selbst Strange New Worlds hat das schon anders gemacht mit Elysian Kingdom. Ne, geraten ja die Figuren in Rollen, die nicht ihre eigenen sind. Aber die Ereignisse passieren ja wirklich.
Ja.
Und Benga verliert am Ende tatsächlich seine Tochter.
Ja.
So. Hier ist die Auflösung, dass nichts passiert ist.
Ja.
Absolut nichts.
Auch nichts mit ihm, das ist halt das Problem. Ne? Also ist nichts passiert. Ja.
Ja, genau. Spock hat irgendwas erlebt, aber selbst seine wichtigste Erkenntnis wird von T'Pring sofort als bereits erledigt behandelt.
Ja.
Und das ist irgendwie dramaturgisch richtig feige. Sorry, das ist feige.
Hm.
Die Folge möchte die Freiheit von dieser völlig verrückten Prämisse. Es ging darum, offensichtlich eine Muppet-Folge oder eine Puppet-Folge zu machen.
Ja.
Man wollte diese Prämisse, aber man wollte keine Verantwortung für die Folgen oder Konsequenzen von dieser Prämisse. Und das finde ich einfach feige.
Ja, das ist schade.
Weil
ja.
Es gab ja was zu erzählen. Es gab ja La'ans Angst, es gab ja Scotty's Neid, es gab T'Pring's Entwicklung und Pikes Führungsproblem vielleicht auch. Das gab's ja alles. Aber die Folge hat sich überhaupt nicht getraut, das irgendwie zu thematisieren.
Ja.
So. Und das finde ich völlig unbefriedigend.
Mhm.
So, und ja, deswegen bin ich nachher bei einer relativ tiefen Note, was ich vor der Taxonomie schon sagen wollte.
Ja.
Weil im Endeffekt kann ich dann sagen, okay, Roddenberry-Romantik, ja, die Crew gewinnt durch Zusammenarbeit und Anpassung, aber das ist halt alles nur in Spocks Kopf passiert.
Das ist passiert. Nicht passiert, ja,
deswegen,
genau. Ja.
Deswegen rettet die Föderation hier maximal eine REM-Phase. Das ist halt gar nichts. So.
Ja.
Ja. Techno-Babble-Tiefe, Puppet Quantum Particulates,
ja.
Das ist gar nichts.
Ja.
Und Kanon Chaos, also eine Folge, die den Irrsinn einfach wieder ausradiert, klar, die stiftet kein Kanon Chaos.
Nee. Ja, so ist es.
Also für mich ist aufwendig gemacht, definitiv, das hat man gesehen. Gelegentlich ganz lustig, ein paar nette One-Liner. Aber für mich dramaturgisch so feige, eine ganze Episode voller Entwicklung, die am Ende niemand erlebt hat, das ist für mich, das ist eine 2. Das ist für mich ein Tiefpunkt.
Mhm.
Ja. So, Entschuldigung, was sagst du? Vielleicht hast du eine ganz andere Perspektive und alles ist toll.
Nee, habe ich nicht. Habe ich leider nicht. Ich wollte sie gut finden, diese Folge, weil ich finde auch, dass sie hilarious aussieht. Ich mag diese Puppen wirklich,
ja,
wirklich gerne. Und ich finde die Prämisse auch irgendwie echt witzig und ich finde es auch irgendwie okay hergeleitet. So, und ich konnte mich irgendwie schon drauf einlassen, auch wenn ich es gerade nicht habe kommen sehen. Und es gibt schon auch echt ein paar witzige Momente. Es ist jetzt nicht die Folge, die ein Feuerwerk abfeuert von Witz und Charme, das ist sie nicht, aber es gibt so ein paar witzige Momente, wo sie das dann irgendwie ausspielen. Aber für mich war das größte Problem zuerst, ne, bis ich zur Auflösung kam, war das größte Problem, dass ich die Story gar nicht mal so wahnsinnig spannend fand. Das war leider auch schon das Problem in der letzten Folge, ne, dass ich auch die Prämisse ganz toll fand, aber die Story am Ende gar nicht so wahnsinnig spannend fand. Also die hat mich jetzt nicht irgendwie so wirklich mitgerissen und ich habe da auch nicht so richtig mitgefiebert. Und dann habe ich gedacht, okay, aber diese kleinen Momente, die sind irgendwie nice. Ne? Also Laans Charakterentwicklung oder dieser komische Dialog mit dem Orion und Spock, also so die Momente, wo es dann irgendwie so ein bisschen ans Eingemachte geht, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie ganz witzig und auch dann dieser Lerneffekt der Crew, die irgendwie sagen, okay, wir gehen das Problem ganz anders an und wir so und als mir das dann alles genommen worden ist, weil es alles nicht passiert ist, war ich auch stinksauer. Es war einfach, das war halt irgendwie das, wo ich gedacht habe, okay, das nehme ich mit, das ist nice, das ist irgendwie witzig. Also da haben sie irgendwie so ein bisschen was noch aus dieser weichen Watte an Tiefe generiert. Aber die hat ja nie existiert. Und deswegen war ich echt sauer leider hinterher und
ja,
fand das leider auch alles nicht gut. Also mir tut's im Herzen weh, weil ich glaube wirklich, das war eine aufwendige Folge und die wollten was ganz anderes. Und ich glaube auch, ne, also mal für Ethan Peck muss es ja, also was muss das für eine Folge gewesen sein, die zu drehen, ja? Der läuft ja die ganze Zeit alleine rum und spricht mit Puppen, so, ne? Also Ethan Peck, wirklich Hut ab, das war auch eine ganz, ganz hervorragende Leistung, das so zu machen, dass wir ja auch nicht anecken. Also wir kaufen ihm das ja ab, dass der da mit einer Puppen-Tipp-Ring spricht und da irgendwie halbwegs tiefe Dialoge führt, so, ne? Dass sie sich küssen am Ende, ja?
Ja.
So, das habe ich ja irgendwie alles gekauft, so, ne? Also tolle Leistung, aber für mich ist das auch leider eine echt enttäuschende Folge in der Umsetzung. Also, ich bin ja immer ein bisschen netter, wenn du 2 sagst, würde ich 3 sagen.
Ja, finde ich gut, dass du netter bist.
Ja. Also, ich mag die Puppen wirklich gern. Ich habe wirklich, also so eine Pike-Puppe oder Pilia oder so, also würde ich mir schon irgendwo hinstellen. Fand ich schon ziemlich witzig. Aber sie haben leider nichts draus gemacht. Und das ist richtig schade. Das ist richtig schade.
Ja, und im größeren, im Bigger Picture muss man sagen, also ich bin ja immer Fan davon, versucht möglichst viel aus, das ist schon alles gut,
ja,
so,
ne, macht, Sachen macht ausprobieren. Quatsch, das ist ja irgendwie, ne, das ist irgendwie.
Genau, tobt euch aus.
Ja.
Aber dann muss ich irgendwann auch sagen, vielleicht ist Strange New Worlds gar nicht so sehr meine Serie. Das tut mir dann fürchterlich leid, weil ich will dann doch, dass Star Trek, ja, nicht sich bis zum Erbrechen ernst nimmt, aber schon mich auf eine ernste Gedankenreise irgendwie mitnimmt. Und das ist mir dann gerade ein bisschen zu wenig irgendwie.
Und du kannst es ja machen. Also es kann ja funktionieren, ne? Also da finde ich ja die Monochrom-Folge noch irgendwie besser, weil da ist ja wirklich zumindest was passiert. So, ne? Das kann ja funktionieren, dass du Leute auf eine Reise mitnimmst, die erstmal absurd ist, aber die irgendwie was bringt, und das ist die Musical-Folge eigentlich das beste Beispiel, ne? Also das ist vollkommen absurd, aber es findet so viel Charakterentwicklung statt wie in keiner anderen Folge in dieser Staffel, so. Und es kann ja funktionieren, dass du auch einen Story-Arc hast, den du auflöst mit einer bekloppten Folge, und trotzdem hast du Tiefe drin, so, ne? Aber das macht diese Staffel nicht. Sie macht das nicht gerade.
Sie macht es derzeit nicht, genau. Und das lässt mich, und da komme ich wieder zu deinen ersten Worten, glaube ich, zurück, dieser Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, ich weiß nicht mehr genau.
Ist aber schon lange her.
Auf jeden Fall in letzter Zeit häufig gesagt, dass der Schmerz über Starfleet Academy, über die Absetzung von Starfleet Academy sehr, sehr groß ist. Und solche Folgen machen mir diesen Schmerz auch nochmal größer, weil das war das Star Trek, was ich gerne sehen wollte.
Ja. Ja. Ohne Scheiß. Also, wenn du das halt irgendwie miteinander. Klar, das sind zwei Serien, die was komplett anderes wollen. Offensichtlich was komplett anderes.
Ja, ja, klar,
wollen,
auf jeden Fall. Genau.
So. Aber
ich werf Strange New Worlds nicht vor, dass die so sind, wie sie sind.
Ja.
Die Strange New Worlds will diese Serie sein. Aber dann ist es vielleicht nicht meine perfekte Serie.
So. Ja.
Aber wobei Strange New Worlds aber auch schon Aspekte gezeigt hat, die ich großartig fand.
Total.
Bei denen ich Bock hatte.
Keine Ahnung. Die ganz tolle Charaktere hat, ne? Und die ganz tolle Einzelfolgen hat. Also das ist, ne? Aber
alles, was sie mit Gorn gemacht haben, fand ich super.
Ja.
So. Jetzt sind die Gorn weg.
So Mann. Ja. Ja, es ist, ja. Ich habe ja irgendwo in irgendeiner Academy-Besprechung irgendwie haben wir darüber gesprochen, dass es eigentlich irgendwie Academy alles das zusammenbindet und alles das richtig macht, was sie in anderen Serien quasi ein bisschen geübt haben, was vielleicht noch nicht so ganz rund gelaufen ist. Und die besten Aspekte haben sie rausgenommen und in diese Serie vereint. Und das ist vielleicht so das, am Ende ist es so das kleine Sahnehäubchen auf diesen 10 Jahren Star Trek, die wir dann begleitet haben werden, wenn sie denn um sind. Und hier der Era Kurtzman quasi. Und vielleicht ist es dann halt irgendwie so. Und ne, vielleicht ist es auch für uns dann am Ende nur so, weil es das irgendwie verkörpert, was wir gut fanden in diesen 10 Jahren.
Vielleicht.
Ja, aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Diese Staffel ist noch lange nicht vorbei. Wir sind gerade mal bei der Hälfte der Folgen. Und da kann ja noch einiges passieren. Wir haben noch eine 5. Staffel, die nochmal einen ganz anderen Charakter haben kann. Und diese Staffeln, die wir bisher gesehen haben, die waren immer relativ unterschiedlich. Und ich würde es jetzt nochmal nicht aufgeben hier an dieser Stelle, ne?
Auf gar keinen Fall. Wir geben niemals auf.
Wir geben niemals auf. Und es kann ja auch sein, dass ihr das alles ganz anders seht und ne, dass die Serie für euch passt, und das ist auch völlig okay, ne? Also das haben ja auch viele im Fandom haben das ja gewollt, dass es wieder mehr Einzelfolgen gibt, dass es vielleicht auch mehr Experimente gibt und so weiter, und vielleicht ist es ja genau das, was ihr vermisst habt, und dann ist es auch völlig okay. Und dann schreibt uns das doch vielleicht. Dann können wir miteinander ins Gespräch kommen und Perspektiven austauschen und all diese Dinge.
Genau. Denn wir sind jetzt an dem Punkt, an dem ihr, an dem wir, ja, wir hatten da irgendwann mal vor 6 Wochen oder sowas drüber gesprochen, dass wir wohl am Ende dieser Woche eine Feedback-Folge machen möchten.
Genau, oder Feedback einbauen in die nächste Folge, ganz groß oder so. Das müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir das jetzt dramaturgisch am besten machen, ne? Weil eigentlich gehört das Feedback ja auch mit in die Folgenbesprechungen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich viel werden. Aber hey, haben wir uns jemals gescheut vor langen Folgen? Ach, das klären wir einfach noch. Es wird, genau. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir wieder quasi live miteinander schauen, alle hier, und wo wir das Feedback mal wieder einfangen können und wir wieder bei euch sind quasi.
So. Wir ziehen dann auf jeden Fall mal ein Fazit, ein Zwischenfazit. Ob jetzt in der nächsten Folge oder in der Sonderfolge, das werden wir sehen. Und in diesem Zwischenfazit werden wir wohl auch noch, werden wir mal richtig auf euer Feedback eingehen und dann auch mit euch wieder immer wieder hin und her diskutieren in den nächsten
Wochen,
ja,
die noch vor uns liegen. Ja.
Ja, so. So, und jetzt gucken wir auch nochmal in die Vergangenheit und müssen tatsächlich wieder Vorlesenamen vorlesen, die vielleicht schon mittlerweile gar nicht mehr aktuell sind, weil ihr sie total aktualisiert habt, aber wir sind halt immer noch in der Vergangenheit unterwegs.
Ja.
Auch nächste Woche wird es dann auch wirklich aktuelle Vorlesenamen geben. Aber was sind Vorlesenamen überhaupt? Wenn man monatlich ein bisschen was für Discovery Panel übrig hat, ne?
So. Ja.
Und sogar auf discoverypanel.de Tardigrado, Gamagana oder Mupsi geworden ist, dann lesen wir am Ende jeder Folge den selbstgewählten Vorlesennamen vor.
Wenn ihr das möchtet.
Und damit fängt Sebastian, wenn ihr das möchtet, genau, Opt-in. Und damit fängt Sebastian jetzt an.
Und zwar fange ich an mit dem Ansgar.
Und ich mache weiter mit Axel S.
Belana.
Bent FCA.
Der Rote Ritter.
Discovery Panel ganz bald in und aus Berlin. Kommt alle dazu am... Hier Datum einfügen. Übrigens finde ich ganz, ganz toll, dass Leute jetzt aus Berlin, wir haben jetzt mehrere Anfragen schon aus Berlin bekommen. Hey, wir haben hier einen Veranstaltungsraum.
Ja, macht mal was.
Wollt ihr nicht vorbeikommen?
Ja,
so,
ne? Sehr nett, sehr nett.
Es ist großartig, genau.
Wir kommen auf euch zu oder sind es vielleicht auch schon, wir müssen sprechen. So.
Wir müssen, genau, Termine finden. Ja.
Garak, Schneidemeister und Zerstörer des Vertrauens.
Imbes, Herrscherin der WG.
Jonathan Frakes ist unser aller Papa, Herzchen in den Augen.
Ja, völlig zu Recht. Kira Yoshi O'Brien.
Lieutenant Commander Worf verabschiedet sich in den Urlaub.
Luther Sloan.
Lutz.
Max.
Omid von Ifberg.
Schnecktreck.
Souls Key Dex.
Track to the Future.
Volt Regensburg.
Vorlesename.
Kontextbewusst.
Und unser aller... Lieblingsletzter Vorlesename, nämlich Rudy Ransom.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr und würden uns genauso freuen, wenn wir uns dann bald alle wiederhören, nämlich nächste Woche zur nächsten Besprechung der dann nunmehr 6. Folge der 4. Staffel Strange New Worlds, die bestimmt auch einen Namen hat, den ich aber nicht kenne.
Komm. Also, so viel Zeit muss noch sein. Diese 10 Sekunden haben wir noch.
Du guckst es noch nach?
Diesen Namen ja? Ja, ich kann ja den Namen zugucken, denn
zugucken.
Auch von dieser Folge.
Guck mir zu.
Ich guck dir zu. Ja. Ich kann dir den Namen zurufen, wollte ich sagen. Ja. Mein Gott, bin ich müde. Es ist sehr, sehr spät mittlerweile. Es ist
sehr, sehr spät geworden. Wie konnte das passieren?
Weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen musst du am nächsten Tag arbeiten und ich muss am nächsten Tag sehr, sehr viel Auto fahren. Off-Hour.
Off-Hour?
Auf Auer.
Also
off-auer.de.
Also
nein, off-auer.
Geht da nicht drauf.
Nein, ja. Auf gar keinen Fall. Okay. Macht also, es gut.
Freizeitfolge. Ich bin sehr gespannt.
Wahrscheinlich, genau.
Ja.
Shore Leave.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.